noch ganz wenige Momente, wo man mal sein eigenes Spiel in Farbe gesehen hat. Das war dann wie so eine Erleuchtung oder war auch ein kleiner Schrecken, dass es eben halt doch in Farbe fürchterlich aussah, weil eben halt die Farben so komisch waren, so gelb mit hellrot oder so.
Der Polyplay ist der einzige in der DDR produzierte Videospielautomat und zwar nicht so einer, wie man den jetzt von Pac-Man oder Space Invaders kennt. Das war einfach nur Presssparen und oben eine kleine Leuchtschrift, auf der dann Polyplay steht. Da ist ein Fernseher drin und dann kann man eins von 8 Spielen auswählen.
Staatsbürgerkunde. Ein Podcast über das Leben in der DDR. Von Martin Fischer. Folge 84. Spaß am Gerät. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Staatsbürgerkunde. Dieses Mal geht es um Unterhaltungselektronik und wie ihr gehört habt, auch um den einzigen Spielautomaten aus der DDR. Es gab ja schon einmal eine Folge zu Computern in der DDR. Das war die Folge 13, die ich mit meinem Papa zusammen aufgenommen habe. Aber ich wollte noch mal ein bisschen tiefer einsteigen in den Spaßaspekt aus der Computerära und daher auch der Titel Spaß am Gerät. Bevor es losgeht, möchte ich mich aber zunächst bei allen bedanken, die Staatsbürgerkunde seit der letzten Folge finanziell unterstützt haben. Und zwar sind das Anne, Charlotte, Christoph, Martin, Mirko, Mario und Danny. Vielen Dank an euch. Gerade für diese Folge war ich wieder viel auf Reisen und die Unterstützung von euch hilft mir sehr, so mobil sein zu können. Vielen Dank. Wenn ihr den Podcast ebenfalls unterstützen möchtet, könnt ihr das ganz einfach auf der Website machen. Unter dem Punkt Unterstützen auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de habe ich euch zum Beispiel die Bankverbindung aufgeschrieben, wie ihr direkt und ohne Abzüge von irgendwelchen Gebühren mir direkt einen Betrag eurer Wahl überweisen könnt. Aber ihr könnt es zum Beispiel auch per PayPal machen. Und falls euer Podcast-Player das Feature schon unterstützt, könnt ihr mal schauen, vielleicht gibt es da so einen kleinen Spenden- oder Unterstützen-Button, während ihr jetzt diese Folge hört. Und wenn ihr da draufklickt, landet ihr auch direkt bei PayPal und könnt mir hier einen Betrag eurer Wahl über PayPal in den Hut werfen. Ebenfalls bedanken möchte ich mich wie immer beim DDR-Museum Berlin, die den Podcast ja ebenfalls unterstützen. Und ich rate euch natürlich immer, dort mal selber vorbeizuschauen, einen Besuch zu machen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel sehr weit weg wohnt und vielleicht auch noch nie dort wart, könnt ihr euch im Vorfeld auch schon mal mit den Ausstellungsstücken und auch nicht ausgestellten Exponaten vertraut machen, sie betrachten und euch informieren. Denn das DDR-Museum hat eine Objektdatenbank und da findet ihr viele Dinge aus der DDR mit Begleittexten und weiterführenden Informationen im Internet. Schaut also gerne mal rein, wenn ihr während einer Folge von einem Objekt hört und nochmal wissen wollt, wie das genau aussah. Die Chancen stehen da nämlich sehr gut, dass ihr es in der Objektdatenbank vom DDR-Museum findet. So auch ein Objekt, das im Gespräch mit meinem ersten Gast eine große Rolle spielt. Das Objekt ist der Kleinkomputer KC85 und ich habe mich in Leipzig mit René Meyer getroffen, dessen Sammlung nicht nur von Ostcomputern und Videospielen mich ein bisschen sprachlos gemacht hat, aufgrund ihres riesigen Umfangs. René, wir sitzen hier bei dir zu Hause in Leipzig, umgeben von jeder Menge Spielen, Büchern, Magazinen, anderen Kleinigkeiten und großen Dingen, die alle irgendwas mit Computern, Videospielen oder der digitalen Welt zu tun haben.
Das stimmt, ja. Hier kann man sich wohlfühlen.
Und du fühlst dich hier wohl und du fühlst dich auch schon sehr lange mit diesen Dingen wohl. Denn das Thema, über das ich mit dir gerne sprechen würde heute, ist tatsächlich so dein Weg in die digitale Welt, dein Einstieg in die Computerei, der natürlich in diesem Podcast auch eine Geschichte ist der Computerei in der DDR. Und da wollen wir tatsächlich jetzt mal anhand deines digitalen Lebens mal so ein bisschen gucken, wie war das denn so in der DDR? Das hat ja dann auch in den 80ern tatsächlich angefangen, parallel, wie es auch im Westen angefangen hat. Und beschreib doch mal, wie du zuerst in Kontakt gekommen bist mit dem, was heute allgegenwärtig ist.
Also als ich mit Computern, also mit richtigen Heimcomputern, mit Tastaturen Berührung kam, war ich schon 16, war also zum einen ein Spätzünder im Vergleich zum Westen, aber ein Pionier im Vergleich zum Osten, weil es ich bin Jahrgang 70, also wir reden von 1986, Weil damals 1986 hatte in meiner Klasse überhaupt niemand einen Computer und Smartphones und Handys gab es schon erst recht nicht. Und ich war so einer der ersten in der Klasse überhaupt, die mit Computern in Berührung kam. Und das hatte damit zu tun, dass der Vater einer Mitschülerin zugleich Leiter des Rechenzentrums der Uni Leipzig war. Und die hatten kurze Zeit vorher ein neues Lehrkabinett eingerichtet mit kleinen Computern aus der DDR, dem KC85. Und da bekam unsere Schulklasse das Angebot, jede Woche einmal hinzufahren, um einen Basic-Kurs zu machen, der von einem dortigen Dozenten geleitet wurde. Und der Unterricht, da ging gar nicht so lange, aber wir konnten trotzdem Woche für Woche in dieses Kabinett und konnten dort programmieren und spielen. Und das hatte mich am Anfang gar nicht so sehr fasziniert. Das war ein Hobby wie jedes andere. Man ist ja eher analog aufgewachsen. Was hat man als Schüler in den 80er Jahren gemacht? Man ist auf Tanzen gegangen, man hat Musik gehört, man hat Skat gespielt, man traf sich mit Freunden. Und Computer, das war nur so eins von den Dingen, die man machen konnte. Ich habe zum Beispiel auch früher gern Schach gespielt. Hatte aber ein Schlüsselerlebnis, als ein Mitschüler, der besser programmieren konnte, ein Haus hat zeichnen lassen auf dem Bildschirm, was immer wieder, also es kam immer wieder Neues, ist immer wieder rausgescrollt und von unten wieder reingescrollt. Und das fand ich wie Magie. Da habe ich gedacht, wow, das ist Zauberei.
Also ganz einfache grafische Animationen.
Genau, es war ein einfacher Printbefehl, also der irgendwas nur gezeichnet hat. Also es war gar nicht große Programmierkunst. Und dann am Ende dieser Reihe von Printbefehlen, die eben halt diese Zeichnung ausgedruckt haben, sprang das Programm wieder an Anfang mit GoTo. Und dann wurde es wieder wiederholt. Und da habe ich mir gedacht, ich will jetzt auch programmieren lernen.
Hattet ihr denn eine Vorstellung, als dieses Computerkabinett eingerichtet wurde, was euch da erwartet? Oder hatte die Klasse eine Vorstellung von dem, was Computer sind?
Eigentlich überhaupt nicht. Es ist merkwürdig, weil ich bin ja in Leipzig aufgewachsen und wir hatten die Leipziger Messe, zu der ich gern zweimal im Jahr hingegangen bin, die Frühjahrs- und die Herbstmesse. Und dann gab es noch die dritte Messe, die Messe der Meister vom Morgen, eine Art, wie im Westen heute Jugend forscht.
Jugend forscht.
Also so ein, und MMM, das gab es auch in unserer Schule, das gab es eigentlich überall. Also dieser Wettbewerb, der war omnipräsent, da hat praktisch jeder Schüler dran teilgenommen. Gab es sozusagen eine Schul-MMM, wo ich dann später auch meine eigenen Programme mal vorgestellt habe und sogar eine Urkunde bekommen hatte. Und da gab es so die Stadt-MMM, Bezirks-MMM, also DDR, die war unterteilt in 15 Bezirke. Und die allerbesten durften dann zur zentralen MMM nach Leipzig und da konnte man eben auch als Schüler oft hin.
Bist du gebürtig aus Leipzig?
Ich bin gebürtig aus Leipzig, ich bin auch ganz in der Nähe von der Leipziger Messe aufgewachsen. Das war also nur ein paar Minuten zu Fuß zu laufen und diese Eintrittspreise, die waren ja auch ein Witz, so Tageskarte 1 Mark und Dauerkarte 2 Mark. Das heißt, man konnte also eigentlich jeden Tag auf die Messe gehen und sich Computer anschauen. Und ich hatte aber tatsächlich überhaupt keine Ahnung, was man mit Computern machen konnte, weil ich hatte ja auch noch nie welche gesehen und kannte auch niemanden, der einen Computer hatte. Und es gab auch ganz wenig Literatur und das war sehr viel selbst lernen.
Kannst du dir erklären, warum dieses Computerkabinett überhaupt eingerichtet wurde? War das eine landesweite Bestrebung, jetzt dieses Thema gleich ganz früh in die Schulen zu etablieren, damit man sich eben auch zukunftsfit macht als DDR?
Also generell, das war ja ein Computerkabinett der Uni Leipzig, die ganz viele dieser Kabinette hatte in verschiedenen Sektionen. Zum Beispiel wurde dann später noch eins eingerichtet, was zum Beispiel nur für Lehrerstudenten gedacht war. Also alle Fakultäten hatten im Prinzip so ihre eigenen so kleinen Computerkabinette. Und dann gab es ja noch das richtige Rechenzentrum mit den viel potenteren, größeren Maschinen, PCs oder so Großrechner, mit denen man so Berechnungen anstellen konnte. Und ich habe dann schnell gemerkt, also als mich dann das Fieber fing, als ich dann gedacht habe, ich muss jetzt programmieren lernen, wir hatten so ein kleines Büchlein bekommen, so einen Lehrbrief zum Lernen von Basic. Und danach habe ich mich informiert, wie man an weitere Literatur kommt, weil das so fast der einzige Weg war, so ein Wissen zu geraten. Es gab dann zwar später auch so Volkshochschulkurse, Basic, aber am besten hat man Basic und dann andere Sprachen zum einen durch Lernen, also durch Lesen von Büchern gelernt und eben vor allen Dingen durch Programmieren.
Durch selber machen.
Durch selber machen. Und das tat ich dann ganz exzessiv, Bin also nach der Schule immer in die Uni gefahren, hab da bis Mitternacht oder so programmiert.
Und du konntest da einfach so an die Rechner ran?
Bin dann noch ein, zwei Stunden oft noch tanzen gegangen und dann nach Hause geradelt, hab ein paar Stunden geschlafen und dann war Schule. Und in der Schule habe ich die ausgedruckten Listings noch bearbeitet. Ja, man konnte da eigentlich nicht immer ran. Also dieses Kabinett, das war nur einmal in der Woche geöffnet. Aber ich habe dann schnell festgestellt, dass es in der Uni noch viel mehr Kabinette gibt, in die man als Schüler oder überhaupt einfach reingehen konnte. Ne? Also die Uni ist ja also sowieso offen und heute haben so Computerkabinette oft so Schlüsselkarten und die sind abgeschlossen. Und damals ist man einfach in diesen Raum reingegangen und hat sich in einen freien Platz gesetzt, ohne dass irgendjemand gefragt hat, was hast du da zu suchen.
Auch nicht, wenn ein 60-jähriger Schüler kommt und da einfach durchläuft.
Genau, also hat keiner gefragt. Und ich habe dann so im Laufe der Jahre einige Kabinette so kennengelernt und die wurden auch so ausgetauscht mit Freunden, da kann man hingehen und tatsächlich war manchmal ein Kabinett abgeschlossen oder es war tatsächlich besetzt und da ist man dann eben halt weitergezogen. Danach habe ich später, wir haben neben der Uni Leipzig auch damals eine technische Hochschule gehabt, die heute die HTWK ist, da habe ich dann auch so ein Kabinett
ausfindig gemacht.
Genau, und da hatte ich sozusagen so vier Adressen, von denen eigentlich immer eine geklappt hat.
Saßen da außer dir noch andere Leute drin oder warst du dann tatsächlich der Einzige, wenn du so einen leeren Raum gefunden hattest?
Es gab so Kabinette, die waren tatsächlich richtig leer. Zum Beispiel wurde 88 im Geschwister-Scholl-Haus für Lehrerstudenten ein Kabinett eingerichtet und das war am Nachmittag fast immer leer, weil die Studenten, die sind ja, wir reden da so von Zeiten so 15, 16 Uhr, da ist ja dann oft gar keiner mehr. Ne? Also die waren dann tatsächlich leer, weil sie vielleicht tagsüber besetzt waren. Und da hat man dann teilweise bis Mitternacht oder bis weit nach Mitternacht sich aufhalten können. Manchmal kam so ein Schließdienst und hat gesagt, ich will es abschließen. Aber ich habe dann...
Deine Eltern haben nicht gefragt, wo du bist.
Die waren dann vielleicht eher froh, dass ich...
dass du beschäftigt warst.
Dass ich nicht da war. Wobei andere sind eben halt zu der Zeit in die Kneipe gegangen, haben getrunken und geraucht und Skat gespielt. Ne? Und ich habe mich eben halt an den Computer gesetzt.
Und also wussten deine Eltern, ist jetzt quasi die Frage, wussten deine Eltern, was du
eigentlich
machst
schon,
und wie haben die das gesehen, bewertet? Hatten die dann eine Vorstellung, was du da tust?
Wahrscheinlich nicht. Also wir hatten immerhin eine Schreibmaschine, eine Reiseschreibmaschine. Mhm. Damit habe ich auch so wichtige Parameter und so abgeschrieben. Also das war in der Zeit, wo man keine Kopierer hatte und wo man viele Dinge auch gar nicht kaufen konnte. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendeine Fachunterlagen hattest, dann konnte man die nicht kopieren, sondern man musste die abschreiben. Und das konnte man gut mit einer Schreibmaschine machen, mit Durchschlag, wobei ich dann später auch für die Heimcomputer Textverarbeitung entdeckt habe. Und das ganz Tolle an diesen Kabinetten war, dass da oft auch ein Drucker stand, wo man Dinge ausdrucken konnte. Zum Beispiel die Programme, die man selbst programmiert hatte, aber eben halt auch so Infoblätter, die man sich selbst gebastelt hatte.
Das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, also du konntest jetzt ja nicht wie heute dir irgendwie Sachen speichern auf USB-Stick, Diskette, was es damals noch gab und mitnehmen, sondern du musstest tatsächlich alles, was du da machst an dem Tag, an dem Abend schreiben und dir dann entweder ausdrucken, damit du es dann am nächsten Tag wieder hast oder hattest du eine Möglichkeit, das zu archivieren?
Ah, es war schon ganz komfortabel. Man konnte natürlich speichern und zwar auf Tonbandkassetten.
Okay.
Also das war fast das Einzige, was ich in der DDR je benutzt hatte. An diesen KC85 war ein Kassettenrekorder angeschlossen und man konnte seine Programme und zum Beispiel auch die ein, zwei Briefe, die man mal mit der Textverarbeitung geschrieben hat, so wichtige Bewerbungen oder sowas, die konnte man dann auf Tonbandkassette speichern als Geräusche, die dann in Bits umgewandelt worden sind und musste dann immer den Bandzählerstand, also die Zahl, notieren, um zu wissen, wo, an welcher Stelle auf der Kassette das Programm beginnt. Und es war schon alles sehr mühsam, das hat ja mehrere Minuten lang gedauert. Und wenn man an das Kopieren von Spielen denkt, also nehmen wir mal, du kommst zu mir mit einer Tonbandkassette und sagst, ich möchte jetzt gerne dieses Spiel kopiert haben. Man hat ja auch keine Kassettenrekorder mit Doppeldecks. Das heißt, um ein Spiel zu kopieren, musste man es erstmal in den Computer einlesen, 5 Minuten, und dann von diesem Computer wieder auf die Kassette speichern, indem man so einen Speicherbefehl eingibt.
Was für Spiele hat man denn da kopieren können? Also selbst programmiert oder kursierten dann auch offizielle Games aus der DDR?
Also, ich möchte meinen, dass 90, 95% aller Spiele waren entwickelt von Privatpersonen, die dann so privat verteilt worden sind. Wobei Mühlhausen, der VEB Mikroelektronik Wilhelm Pieck Mühlhausen, der die KC85-Reihe gebaut hat, der war bestrebt, auch selbst Spiele zu entwickeln. Die haben das zum Teil intern gehabt. Die haben einen ziemlich guten, fitten Programmierer gehabt, von dessen Namen ich erst weit nach der Wende erfahren hatte. Es gab so eine Reihe von besonders guten Spielen. Die sahen immer so toll aus, dass ich gedacht habe, das könnten eigentlich gar keine Privatspiele sein. Und da stand immer so Bö Games. Und erst später, so weit nach der Wende, habe ich dann herausgefunden, dass das so ein festangestellter Programmierer war bei Mühlhausen, der Spiele gemacht hat. Ein besonders gutes Spiel war auch ein Schachspiel. Also es gab so ein Schachspiel in der DDR. Das war dermaßen besser als alles andere, dass ich total verblüfft war. Und ich habe dann auch erst weit nach der Wende herausgefunden, dass das eigentlich die Software war für einen Schachcomputer. Also die DDR, die hatte auch Schachcomputer gebaut, die dank des gleichen Prozessors leicht an den kleinen Computer angepasst worden ist. Also hat jemand nur so die grafische Oberfläche und Bedienung
noch dazu gemacht. Und die konnte man ganz normal im Handel kaufen, die Spiele? Oder also hätte man kaufen können, wenn man sie jetzt nicht auch getauscht und kopiert hätte?
Also diese offiziellen Mühlhausen-Spiele hätte man theoretisch kaufen können, wobei generell diese kleinen Computer gar nicht für den Vertrieb zu Hause gedacht worden sind. Da gab es ja diese so hübsche Anekdote, dass diese Kleinkomputer KC85,
also steht tatsächlich auch für Kleinkomputer, Kleinkomputer
das KC. Dass der ja gar nicht unter dem Namen KC entwickelt wurde, sondern als HC, als Heimcomputer. Und dann wurde dann von oben angeordnet, dass die KC zu heißen haben, Kleinkomputer. Es gab da noch eine parallele Entwicklung von Robotron Mühlhausen, ein bisschen verwirrend, weil die auch KC hießen, auch KC85. Also der KC85 2, 3 und 4, der kam aus Mühlhausen, und der KC85-1, der dann der KC87 wurde, der kam von Robotron Dresden, das war der, der die Tastatur im Gehäuse hatte. Mhm. Den haben wir nicht so geliebt, weil die Tastatur schrecklich war. Das war so halb hohe Tasten, das war nicht schön zu tippen, und der war auch grafisch nicht so gut, der konnte keine richtige Vollgrafik, also so Pixel, so Linien zeichnen, sondern konnte nur so Blockgrafik.
Ja, also so sehr grob und...
Genau. Und da waren eben halt nicht so tolle Spiele möglich, zumal man auch fast nur mit Schwarz-Weiß-Fernsehen zu tun hatte. Also wir hatten zu Hause auch nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher, und in diesen Computerkabinetten standen auch nur so kleine Junost Kofferfernsehgeräte, sodass man sowohl zu Hause ferngesehen wie auch programmiert hat, immer in Schwarz-Weiß. Es gab noch ganz wenige Momente, wo man mal sein eigenes Spiel in Farbe gesehen hat. Das war dann wie so eine Erleuchtung oder war auch ein kleiner Schrecken, dass es eben halt doch in Farbe fürchterlich aussah, weil eben halt die Farben so komisch waren, so gelb mit hellrot oder so.
Und man sich aufeinander abstimmen konnte, wenn man es nicht gesehen hat.
Genau, man hat es ja nur so ausgedacht, Farben, und hat dann so geschaut, wie es in Schwarz-Weiß gut aussieht, ohne daran zu denken, dass das ja eigentlich Farbe ist.
Wenn du sagst, du hast zu Hause auch nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher gehabt beim Programmieren, wann hattest du denn einen eigenen Rechner zu Hause zum Programmieren? Also wenn du jetzt nicht in den Computerkabinetten warst und zu Hause.
Also zu DDR-Zeiten fast gar nicht. Das lag zum einen eben an dem Preis. Das waren ja über 2000 Ostmark. Der KC85-4, der hat sogar über 4000 gekostet. Und man hat ja so 1000 Mark verdient in der DDR im Monat. Also es war irrsinnig teuer, wie jede Art von teurer Technik, wie Kassettenrekorder, die auch 1500 Ostmark gekostet haben, oder Farbfernseher, die haben ja noch viel, viel mehr, 6 oder 8000 Mark gekostet, und von Autos ganz zu schweigen. Aber die Anzahl der kleinen Computer, die war so gering, dass sie schon gar nicht vertrieben hätten werden können. Es wurden insgesamt nur so mehrere 10.000 KCs vertrieben. Generell, also produziert, zum Beispiel von dem Bildungscomputer damals, der so 88 herauskam, da sind insgesamt, glaube ich, nur so 5000 überhaupt produziert worden. Also das sind unglaublich geringe Mengen im Vergleich zu diesen, zum Beispiel Commodore 64, der sich auch in der Bundesrepublik so mehrere Millionen Mal verkauft hat.
Und der darauf auch ausgelegt war, verkauft zu werden.
Genau. Also es war ziemlich schwierig, ein Gerät zu kaufen. Da gab es so Tricks. Ich hatte einen Freund damals, Raimo Bunsen, dessen Vater war ein hohes Tier und er konnte sich für sich einen KC-85 abzweigen. Hat ihm seinen Sohn gegeben, also das gab es manchmal. Ich habe auch vor einige Wochen mal einen ausgeliehen bekommen, einen KC-85, habe aber bis zur Wende keinen privaten Computer gehabt und habe aber zu Hause programmiert, indem ich eben so auf A4-Blättern so die Codes eingetippt habe oder während der Schulstunden habe ich Programme optimiert. Man hat ja auch ganz wenig Speicher. Der KC-85 hat im Grundausbau 16 Kilobyte freien Speicher. Das heißt, wenn man mehr Funktionen hinzufügen wollte, dann musste man zum Beispiel lernen, ein Programm zu optimieren. Das konnte man gut im Unterricht machen.
Das heißt, du hast es dann auf Papier ausgedruckt da gehabt und dann hast du mit Stift genau. Zeilen optimiert und durchgestrichen und umsortiert und hinzugefügt. Genau.
Da gab es, also ich habe es noch relativ komfortabel gehabt. Es gab ja Leute, also es gibt ja so die, also Computer werden im Ursprung im Maschinencode programmiert, weil das aber sehr kompliziert ist. Dann gibt es diese Assemblersprache, die diese Befehle 1:1 umsetzt. Und es gab aber Leute, die haben zu DDR-Zeiten Spiele geschrieben, indem sie ausschließlich Hexcodes eingetippt haben und mussten dann auch die Adressen, also wenn man irgendwie so hinspringen will, musste man das vorher ausrechnen und schreiben und die hatten also überhaupt keine Hilfsmittel. Auch hat man Grafiken so gestaltet. Man hat so einen 8x8 Pixel großen Block genommen, hat den in Bits umgewandelt und hat eben halt so seine Grafik so eingetippt. Also jede Grafik waren 8 Hexadezimalzahlen für eine 8x8 Pixel große Stelle.
Also relativ abstrakt, was man dann sich vorstellen musste, was dann passiert. Also wenig grafische Oberfläche, sehr viel Vorstellungsvermögen gefragt.
Genau, also ich habe tatsächlich im Unterricht dann auf Geräten Papier immer 8x8 große Kästchen, das war immer so ein Block, habe ich so gezeichnet mit Kreuzen, habe das dann in Hexadezimalzahlen umgerechnet und die habe ich dann eingetippt dann später im Computerkabinett.
Um was für Programme eigentlich zu machen, also waren das dann auch tatsächlich so Spiele angeregt von diesem fliegenden Haus oder waren das dann doch schnell andere Sachen?
Also es gab ein bisschen Literatur, auch von Leuten wie Horst Völz und Hannes Gutzer. Und die waren auch oft bestrebt, so ein bisschen Unterhaltung einzubauen. Also ich fand, dass die ganze Computerpraxis wenig politisch motiviert war, agitiert war, sondern dass es vor allen Dingen um das Verständnis geht und auch vor allen Dingen Spaß. Aus irgendeinem Grund hatten Spiele in der DDR immer einen hohen Stellenwert, so generell. Das hat vielleicht damit zu tun, dass Spiele ein großer Industriekomplex waren und die DDR war eines der wenigen Länder, die nicht nur ihren gesamten Bedarf an Spielzeug selbst produzieren konnten, sondern die auch sehr, sehr viel exportiert haben. Also die DDR hat eigenes Spielzeug in sehr großem Maß mehr produziert als zum Beispiel die Bundesrepublik und man hat dann auch später erfahren, dass viele von den Dingen, die die DDR auch an Computertechnik, auch an Computerspielen produziert hat, auch so ein bisschen für den Export vorgesehen waren, wie zum Beispiel dieser berühmte einzige Spielautomat der DDR, der Polyplay, also ein Münzspielautomat, der eben halt auch so entwickelt wurde, dass er mehrere Sprachen hat und dass man auch versucht hat, den auch ins westliche Ausland zu exportieren, genauso wie zum Beispiel die Schachcomputer, die die DDR gebaut hat oder die Taschenrechner. Das waren also alles Geräte, die die DDR für sich selbst produziert hat, aber wo eben halt auch sehr viel exportiert worden ist, auch so die Personalcomputer, die in die Sowjetunion und so exportiert worden sind. Nochmal zur Eingangsfrage, was für Spiele entwickelt worden sind. Also leider Gottes kannte man ja nicht viele Spiele, also die man konnte, wie zum Beispiel Pac-Man, da gab es so den einen oder anderen Klon oder Boulder Dash. Also man hat.
Das war dann schon bekannt, dass es das Spiel Pac-Man gibt.
Mir war gar nicht so bewusst, ob ich das so kannte, aber ich kannte eben halt die DDR-Variante, so Hasenwolf und ein anderes.
Ja, Nupagadi.
Also ich hatte ja wirklich das Pech, dass ich in meiner ganzen DDR-Laufbahn so gut wie nie überhaupt einen Westcomputer gesehen hatte. Das war ja auch nicht so üblich. Es gab ja so mehrere Szenen in der DDR. Ich gehörte zu denen, die mit DDR-Computern zu tun hatten. Dann gab es ja noch diese Bastelcomputer, die man tatsächlich kaufen konnte, wie Z1013, die so 700 Mark gekostet haben und wo man eine Leiterplatte bekommen hat und mit einer Folientastatur, ganz flach, mit einer ABC Tasten und wo man sich dann ein Netzteil besorgen musste, was einfach war. Man musste die Tastatur anlöten und brauchte aber vor allen Dingen ein Gehäuse und eine Tastatur. Also es gab keine Tastaturen zu kaufen, sondern man musste die sich selbst bauen.
Achso, es gab nur die Tasten. Quasi diese Folientastatur.
Ach so, na, es gab diese Folientastatur, die wurde mitgeliefert, aber die war schrecklich zu bedienen. Zum einen, weil die ganz flach war und zum anderen, weil eben halt das A, B, C, D, E, F, G und die letzten drei Buchstaben, die waren noch auf der Zweitbelegung und die ganze Tastatur, die war so 10 cm nur so lang und so 5 cm hoch und es war fürchterlich. Und,
also man wollte eine richtige Tastatur
haben. Genau, man wollte eine richtige Tastatur, die gab es aber nicht zu kaufen und man musste die sozusagen bauen. Da hat man oft diese Taster für Modelleisenbahnen genommen, diese kleinen so Hebel oder andere Bauteile. Das Gehäuse war dann ein bisschen einfacher. Und wenn man heute so auf Treffen geht von, gibt es ja noch so DDR-Computertreffen, da sieht man ganz viele ZT13, die alle völlig anders aussehen, weil eben halt jeder sich um seine Tastatur und sein Gehäuse kümmern musste.
Ist das so ein bisschen vergleichbar mit dem heute, was so Raspberry Pi ist, dass man halt wirklich nur die Platine und die Rechenlogik kauft und sich dann drumherum alles dran bauen kann, was man möchte?
So ähnlich. Es gab auch Leute, die hatten gar keine Tastatur. Oder nochmal ganz von vorn. Also was hat man zuerst programmiert? Also diese Leute wie Horst Völz und Hannes Gutzer, die hatten so Bücher geschrieben mit vielen auch so grafischen Spielereien. Und da kann man ja ziemlich leicht schnelle Erfolgserlebnisse erzielen. Das ist auch ganz wichtig, dass wenn man am Computer sitzt, dass dann irgendwann mal was passiert. Also dass man nicht erst monatelang üben muss, bis man dann eine Zeile auf dem Bildschirm bekommt. Und man konnte mit relativ 1, 2, 3 Zeilen schöne Ergebnisse bekommen. Zum Beispiel ein Kreis zeichnen mit einem Befehl. Und mit einer Vorschleife konnte man dann eben eine ganze Batterie von Kreisen, die sich dann vielleicht in ihrer Position und Größe verändern, dass man so ein wie eine Zuckertüte zeichnen kann. Und dann konnte man auch mit Farben agieren. Und da habe ich so kleine Demos programmiert und so kleine Programme wie Zahlenrad, ne? Dass der Computer eine Zahl von 1 bis 100 sich ausdenkt und man muss die dann erraten und der Computer sagt dann kleiner oder größer. Oder ziemlich in vielen Büchern abgedruckt war auch dieses berühmte Mondlandungsspiel, wo man so einen Shuttle landen muss und wo man dann immer irgendwie den Schub und die Geschwindigkeit und sowas eintippt. Das waren so kleine Spiele. Ja, ich hatte also nicht viele Vorbilder. Es gab einige Spiele, die man sehen konnte auf den Jahrmärkten. Wir hatten zu DDR-Zeiten und haben immer noch etwas, das heißt Kleinmesse, der Leipziger Kleinmesse, das ist ein großer Kirmesjahrmarkt. Und da gab es auch schon zu DDR-Zeiten so Münzautomaten wie Donkey Kong zu sehen, die habe ich gesehen. Und es gab ja auch diese DDR-Spielkonsole, diese einzige Spielkonsole der DDR, das Bildschirmspiel 01 mit dem eingebauten Pong-Spiel, was ich bei meinen Nachbarn mal spielen konnte. Und aus dem Westen wurde mir so ein kleines LCD-Spiel mitgebracht, also bisschen hatte man schon gekannt, aber, und das ist jetzt die dritte Szene, das war überhaupt nicht zu vergleichen mit denen, die tatsächlich Westcomputer hatten. Das gab es ja auch, dass man sich zum Beispiel aus dem Westen, wir hatten leider keine Westverwandten, aber es gab ja viele, die hatten Verwandte aus dem Westen und die haben sich dann einen Commodore 64 mitbringen lassen oder die haben aus dem An- und Verkauf, also aus dem Second-Hand-Laden, einen Computer gekauft. Das war vor allem in Berlin recht verbreitet durch West-Berlin. Also viele konnten von West-Berlin dann einfach nach Ost-Berlin und haben einen C64 dort verkauft im An- und Verkauf für das Vielfache, sodass man zu Preisen von 2.000, 3.000, 4.000 Euro schon einen Heimcomputer, Ostmark.
Also ein Monatsgehalt, zwei Monatsgehälter, sowas.
Und da man eben halt auch nicht so viel kaufen konnte in der DDR, weil ja alles andere billig war, ne? Monatsmiete 50 Mark für die Wohnung und alles war ja sehr billig, mit Ausnahme von Technik, gab es halt Leute, die haben sich dann für 10.000 Ostmark dann eine richtig tolle Anlage gekauft. Ein Commodore 64, vielleicht noch mit Farbmonitor und mit Diskettenlaufwerk. Oder haben sie eben halt mitgebracht bekommen von Westverwandten. Und da hatte man natürlich eine ganz andere grafische Möglichkeit und eine ganz andere Vielfalt. Da hat man dann, konnte auch viel schneller kopieren dank Diskette. Und ich habe aber halt diese West-Computer so gut wie nie gesehen.
Und das heißt, das Höchste für dich war tatsächlich dieser KC, den der Freund hatte über seinen Vater bekommen. was so an Heimcomputer im Eigenbesitz ging.
Genau, also fast alle Leute, die ich, das waren sowieso nicht viele, aber praktisch alle Leute, die ich kannte, die hatten eben halt irgendwie so ein Kazi oder sind auch in diese Kabinette gegangen und hatte auch so seine Freunde mitgenommen. Aber das lag aber auch an den Szenen, die sich gebildet haben. Also es ist immer witzig, wenn man mit manchen Leuten redet, da gibt es zum Beispiel Leute, die sagen, ja, es gab eigentlich nur Commodore 64 in der DDR, von diesen KCs, die habe ich nie gesehen, währenddessen ich wiederum so gut wie nie einen C64 gesesehen hatte oder einen Atari 800. Aber das lag offenbar an diesen Szenen, die sich gebildet hatten und die nicht viel gemeinsam miteinander hatten.
Waren die in deiner Wahrnehmung auch örtlich verteilt die Szenen, also dass zum Beispiel C64 eher Berlin war, wo dann leichter auch rankommen war?
Das kann ich mir gut vorstellen, dass man zum Beispiel so in einem thüringischen Dorf, dass tatsächlich nur so ein KC-Kabinett die einzige Möglichkeit war. Die DDR, die war ja auch sehr bestrebt, die Schulen und die Hochschulen mit Computern zu versorgen. Also Taschenrechner wurden in den 80er Jahren eingeführt und dann bekam so nahezu jedes Gymnasium, hatte dann so in den späten 80er Jahren tatsächlich so ein KC-Kabinett. Und es gab noch diese Lerncomputer, diese einfacheren. Und dann gab es so Arbeitsgemeinschaften und Computerclubs und diese ganzen Pionierhäuser, also diese Freizeiteinrichtungen, wo man an Computern arbeiten konnte. Also ich hatte eben halt das Privileg, dass ich praktisch immer jederzeit in diese Uni und Hochschulen gehen konnte. Aber es gab eben halt an vielen Orten auch so tatsächlich Computer-AGs. Und gerade in Berlin gab es unheimlich viel. Da gab es auch sehr berühmte Clubs im Haus der jungen Talente und im Pionierpalast. Da gab es eben halt eine ganze Fülle, allein weil es schon Berlin war. Der berühmte Computerclub im Haus der jungen Talente hatte sogar Westrechner von Ostgeld bezahlt. Obwohl die DDR vieles aus dem Westen abgelehnt hat, also inhaltlich politisch, war sie doch interessiert, Westtechnik nach Hause, also in das Land hineinzubekommen. Ich habe nie von irgendwelchen Problemen gehört, dass mal jemand an der Grenze sein Computer weggenommen worden ist. Also offenbar hat die DDR das gut gefunden, dass man sich so mit Computertechnik auseinandersetzt. Das war auch ein großes Trendthema in den späten 80er Jahren. Chip, Chip, Hurra und CAD/CAM und also überhaupt gab es da so eine Computerwelle, die vielleicht ihren Höhepunkt so 87 herum erzielt hatte. Und da hat man so ein bisschen gemerkt, dass so viele interessiert waren, Computer zu fördern. Es gab Fernsehsendungen, die Computerstunde mit so Themen wie Basic und Textverarbeitung, Tabellenkalkulation. Und es gab Radiosendungen mit Kursen, wo auch Programme übertragen worden sind. Also diese Geräusche, die wurden so übertragen, dass man die dann halt aufnehmen konnte im Kassettenrekorder. Und es gab dann so Westfilme, die einen geprägt hatten, wie Tron und Wargames, die so ein bisschen ja eine Vision gaben. Und dann hat man auch später, als es dann farbiger und grafischer geworden ist, auch eine bessere Vision. So die ersten Computer in den späten 70er Jahren, die man sich so kaufen konnte, die waren ja nicht so richtig grafisch und hatten nur einen kleinen schwarz-weißen Bildschirm, wie wenn man zum Beispiel ein Apple II hatte oder ein Pad.
Es gab jetzt auch so einen zweiteiligen Artikel in der Zeit von Dennis Giesler, der dann auch nochmal so drauf abgehoben hat, dass das Ganze gefördert wurde durch die Führung der DDR, um halt auch die Jugend gleich so ja an das Thema ranzuführen und zu begeistern, weil man sich da schon irgendwie erhofft hat, so einen Vorsprung gegenüber dem Westen zu gewinnen, aber gleichzeitig auch so ein Gefühl gehabt hat, die haben es auch nicht so richtig verstanden, was jetzt so die Faszination für die Jugendlichen und Schüler dran ausmacht. Und man hat es dann eher gewähren lassen, weil man sich davon eben erhofft hat, dass die dann die zukünftige digitale Elite vielleicht auch sind von der DDR.
Also generell war das immer ambivalent. So, wenn man sich so die Geschichte der DDR anschaut, es gab so zwei große Äras. Zum einen die Ära Ulbricht, so wie wir heute arbeiten, werden wir später leben. Und zunächst hat man diese westliche Computertechnik auch so ein bisschen abgelehnt, so als dekadent. Und also eine Initialzündung war zu der Start des ersten Sputniks und dann so später die Mondlandung, wo man gemerkt hat, dass man auch Computer braucht, um technische Errungenschaften zu bekommen.
Und da gab es dann so eine Art Sinneswandel, wo dann auch das Kombinat Robotron entstanden ist und die ersten großen Rechenanlagen so in den 60er Jahren gebaut worden sind. Und dann kam die Ära Honecker ab 71, glaube ich, die Politik so ein bisschen geändert hat, weniger an Spitzentechnologie, sondern mehr für das Volk, was einerseits gut war, weil wir eben halt in diesem Rahmen dann so Dinge bekamen wie den Polyplay-Münzautomaten und Schachcomputer und so Taschenrechner, das waren das eben halt mehr für die Konsum.
Man kann sagen, so ein bisschen Konsum hat Herr Honecker dann versucht zu machen, um die Bevölkerung so ein bisschen ruhig zu stellen, weil es dann schon merklich wurde, dass es halt in anderen Bereichen wie Wohnungen und nicht so voranging.
Das hatte auch mit dem Fernseher zu tun. Fast alle Haushalte hatten ja dann in den 70er Jahren Fernseher und konnten auch Westfernsehen empfangen. Das wurde ja so absichtlich in die DDR reingestrahlt, die Sender ARD und ZDF. Da konnte man eben halt als DDR-Bürger sehen, wie die im Westen gelebt haben. Und es hat natürlich auch dann so Sehnsüchte entwickelt, auch nach Mode und nach Musik und eben halt nach Kassettenrekordern und anderen Dingen. Und es gab ja dann auch diese Anordnung, dass jeder Betrieb 5% seiner Waren als Konsumgüter herzustellen hatte. Und da sind dann eben halt so Dinge entstanden, wie so Schachcomputer und andere Computertechnik. Und in den späten 80er Jahren hat man dann so ein bisschen gemerkt, dass es ein Fehler war, die Spitzencomputerforschung aufzugeben, weil die Maschinen, die DDR exportierte, und sie war sehr abhängig von diesen Exporten, die hatten eben halt keine Mikrochips und die waren nicht mehr so richtig konkurrenzfähig. Und da hat man gemerkt, dass man eigentlich eine Computerindustrie braucht, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und hat aber das doppelte Problem, dass im ganzen Ostblock, dass es da keine fortschrittliche Computertechnik gab. Und auf der anderen Seite gab es ja dieses Embargo, dass eben halt Computer nicht importiert werden dürften, leistungsfähige. Und die hätten dann andererseits auch Westgeld gekostet, also Devisenvaluta, die DDR auch nicht hatte. Und da gab es eben halt zu diesem schicksalsträchtigen, umstrittenen Entschluss, eben halt alles selbst zu entwickeln von Grund auf, eigene Mikroprozessoren zu entwickeln, eigene Computer zu entwickeln, eigene Tastaturen. Also die DDR hat alles selbst entwickelt, eigentlich als eines der wenigen Länder weltweit. Zum Beispiel in der Bundesrepublik Commodore 64, ne, das war ein amerikanisches Produkt. Was gab es da groß außer Siemens? Und das war einerseits so kühn und andererseits war es auch wirtschaftlich sehr riskant, weil die DDR viel zu klein war für so eine Entwicklung. Man hat das auch an den Mengen gesehen, die diese Chips produziert worden sind, wie dieser berühmte 1-Megabit-Chip. Also da wurden ja so nur einige 10.000 insgesamt produziert und man hätte eigentlich Millionen bauen müssen. Aber auf der anderen Seite gab es eben halt keine Alternative. Und in dieser Zeit fand ich eben halt vieles spannend und habe viele Bücher darüber gelesen. Und da gab es dann auch so andere Computerfilme wie FX, Tödliche Tricks, Teil 2, wo auch so ein Heimcomputer vorkommt. Oder gab es so einen heute vergessenen Dreiteiler. Das war, glaube ich, Anfang 89. Bastard hieß der, so ein Hacker. Hacker-Dreiteiler. Und auch so andere Filme. Gab es so einen, auch ein Film namens Zoning mit der Musik von Tangerine Dream, der auch im DDR-Kino lief. Ne? Und auch so Literatur wie das todsichere Ding von Prokop, wo es auch um Computerhacks ging. Also das war eben halt so richtig spannend. Und obwohl man noch gar keine Vernetzung kannte, war eben halt das so aufregend, was man mit Computern machen konnte. Und ich fand es immer toll. Ich bin dann später Journalist geworden, weil ich gerne schreibe. Aber Programmieren ist noch etwas spannender, weil man, da schreibt man auch einen Text und dann drückt man aber auf eine Taste und dann wird dieser Text lebendig. Also ne, passiert dann irgendeine animierte Grafik und besonders toll ist es, wenn man etwas programmiert, wo man zum Beispiel eine Figur zu sehen ist, wo man dann links und rechts drücken kann und die Figur bewegt sich. Und das finde ich immer noch magisch, ne, dass man sozusagen der Herr über die Maschine ist.
Und weil man es vor allem selber geschaffen hat und selber da reinprogrammiert hat. Hattest du dann mit 16, 17 angesteckt jetzt durch Film, Bücher, das eigene Programmieren auch den Wunsch, in diese Richtung weiterzumachen?
Also ich fand Spiele immer faszinierend und ich habe aber nicht verstanden, dass es ein Beruf ist. Also es gab ja diesen ja, diesen Job. Es gab ja keine Programmierfirmen, die Spiele gebaut haben. Wobei, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, wie die offiziellen Spiele entstanden sind. Also Mühlhausen hat selbst Spiele entwickelt, aber es waren viel zu wenige.
Durch den einen Programmierer, der dann...
Genau. Und da haben sie sich auf dem Markt umgeschaut, sind auf besonders gute Spiele gestoßen und sind auf die Autoren hingegangen und haben gesagt, hallo, wir würden gerne dein Spiel offiziell veröffentlichen. Und da haben diese Autoren so teilweise mehrere tausend Ostmark bekommen für eine kleine Anpassung.
Also Autoren aus der DDR, also ja. Hobbyprogrammierer wie...
Genau. Gibt es einen berühmten Fall, André Weißflug, der ja. heute immer noch in der Computerszene ist. Das war so einer von den wenigen, die eben halt von Mühlhausen angefragt worden sind, ob sie nicht das entwickeln können. Der Steffen Paubel vom Computerclub im Haus der jungen Talente. Der wurde auch mehrfach angefragt. Der hat eben halt viel mit Westcomputern zu tun, mit Commodore 64 und Amiga. Angefragt vom Militär, also von der Nationalen Volksarmee, ob er nicht mal diese Computertechnik vorführen könnte, den hohen NVA-Tieren, damit sie mal so einen Einblick bekommen, was halt möglich war. Weil so ein Commodore 64 oder so ein Amiga 500, die waren ja weit überlegen den DDR. Bürocomputer-Möhren, die ja noch so mit 8-Bit-Prozessoren gearbeitet haben, hatten. Ich habe zum Beispiel, es gab so ein Unterrichtsfach, das hieß wissenschaftlich-praktische Arbeit. Da ist man vor mehrere Monate lang in einen Betrieb gegangen und hat da so eine Projektarbeit gemacht. Und meine Projektarbeit, das war ganz toll, war Assembler-Programmierung. Und da habe ich noch mit so grünen Monitor-Bürocomputern aus der DDR gearbeitet, mit 8-Zoll-Disketten. Und das war eben halt schon modern. Ne? Also 8-Zoll sind so große.
Die größere, die man heute nicht ja, mehr sieht. Und genau. Na gut, kleine Disketten sieht man heute auch nicht mehr.
Disketten und ja.
Und dann hattest du, also du hast gerade geschrieben, du bist dann später in die schreibende Zunft gegangen. Aber zu dem Zeitpunkt war es für dich eine Option, da weiterzumachen? Also weil es jetzt auch gefördert wurde durch das Bildungssystem oder den Staat, dass man irgendwie sagte, man braucht jetzt Programmierer und man will dieses Thema besetzen?
Ich hatte das ganz große Glück, dass ich mein Abitur genau zur Wende gemacht habe. Und da war dann in der Tat so die Idee, Programmierer zu werden. Das war so ein bisschen beflügelt. Dadurch, durch diese WPA-Arbeit, wissenschaftliche praktische Arbeit in diesem Betrieb, und die fanden mich auch ganz toll. Also wir waren eine Gruppe von 3 Leuten und ich war der Einzige, der überhaupt verstanden hatte, worum es da ging. Assembler-Programmierung, das war auch eine ziemlich anspruchsvolle Aufgabe. Und zwar bekamen wir eine Fließkomma-Arithmetik in Assembler programmiert, sozusagen vorgegeben, und mussten dazu eine Eingabe schreiben, Taschenrechner. Also dass man so 2 riesengroße Zahlen eingeben kann, 2.323.000 geteilt durch 75, also die Eingabe schaffen und das dann an diese Arithmetik weitergeben, und die hat die Berechnung dann vorgenommen und musste das dann wieder umwandeln in ein Format, was anzuzeigen war. Also es war für einen normalen Schüler, der noch nie mit Computern zu tun hatte, eigentlich überhaupt nichts zu bewältigen, weil man ja den Computer kennenlernen musste, man musste Assembler programmieren und dann noch diese Zahlenumwandlung und so. Und mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Weil der Prozessor der gleiche war wie in meinem KC85 und ich wollte schon immer noch viel besser Assembler lernen, und da konnte ich sozusagen als Schulfach, wofür ich die Schule ja sowieso schon missbraucht hatte, und dieser Betrieb, GAW Teldo, VEB Geräte und Regelwerke Teldo, also die fanden mich ganz toll, die Leute, und als ich dann Abitur gemacht hatte und die Wende kam und noch so alles offen war, da habe ich dort ein praktisches Jahr gemacht als, ja, so als Programmierer. Und fand das auch noch total spannend und wollte immer gern Programmierer werden und habe aber immer noch nicht verstanden, dass man auch Computerspiele-Programmierer als Beruf werden konnte.
Hattest du zu dem Zeitpunkt schon gesehen, was im Westen Programmierer gemacht haben? Wenn du sagst zur Wende und dann, also es war dann 89, 90, hattest du da Berührung mit Westprogrammierern?
Das kam dann erst so Anfang der 90er mit PCs, wobei ich mir dann auch als frischer Student dann der Informatik auch keinen Farbmonitor leisten konnte, sondern mein erster PC war so ein 286er mit bernsteinfarbenen Monitor, und da war meine Spielekarriere sowieso gleich zu Ende.
Also hast du da ganz klassisch dich tatsächlich für ein Informatikstudium eingeschrieben.
Das war ein großer, also einer der größten Fehler. Das ist, war auch noch theoretische Informatik. Das war auch so kurz nach der Wende und die Uni Leipzig, die war sehr, sehr theoretisch trocken und mathelastig. Und ich habe eben halt diesen Fehler gemacht, den auch heute noch ganz viele Programmierer machen, dass sie sich für Informatik einschreiben und denken, das wäre Programmieren. Und aber Informatik hat sehr wenig mit Programmieren zu tun, sondern es ist vor allen Dingen Mathe und Physik und Theorie und Logik und Algorithmen und so. Und Programmieren ist dann oft mehr so, so nebenbei. Und das
macht man in der studienfreien Zeit und bricht das Informatikstudium genau, dann eigentlich ab.
Genau, so ist es mir dann auch gegangen. Also ich habe es auch abgebrochen nach einiger Zeit. Ja.
Und hast dann das Programmieren trotzdem noch weiterverfolgt?
Ja, es gab so immer Phasen. Zum Beispiel, ich habe ja viel zunächst in Basic programmiert auf diesen Heimcomputern, bis ich dann Assembler gelernt habe und habe dann so 2001 herum eine Sprache entdeckt, mit der man auf PCs genauso programmieren kann wie früher mit einem kleinen Computer. Die hieß BlitzBasic, hat mich total fasziniert und habe dann auch zwei Bücher über BlitzBasic geschrieben und verschiebe seit langem das Vorhaben, Webprogrammierung richtig professionell zu lernen. Also ich finde es immer noch sehr faszinierend, das Programmieren, und habe auch dann und wann so kleine Sachen noch programmiert.
Ich finde es halt faszinierend, dass du halt tatsächlich in dieser Avantgarde mit dabei warst in der DDR und eigentlich zur Wendezeit so einen Wissensvorsprung hat es gegenüber, also 99% der anderen DDR-Bürger, und eigentlich so eine ganz tolle Expertise hat.
Und nichts draus gemacht habe.
Das würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist halt, also zu dem Zeitpunkt war es ja wirklich sowas ganz Neues, weil du gesagt hast, es gab ja weder Bücher, noch gab es irgendwie Lehrstühle dafür, noch hatten wir irgendwie eine Vorstellung gehabt, was man programmieren konnte. Und vielleicht lag es ja tatsächlich auch daran, dass das ein Beruf sein kann. Ist jetzt gerade meine Frage.
Ja, also zum einen ist in der Tat, dass ich Spiele, obwohl sie mir so viel Spaß gemacht haben, dass ich das nicht so als ernsthaften Beruf angesehen hatte, also dass man das tatsächlich machen könnte und das ist was bringt, wovon man leben kann. Und ich war, glaube ich, sehr selten so ein Visionär. Klar hätte man vielleicht nach der Wende eine Firma gründen können. Es gab den einen oder anderen, die sind in der Wendezeit richtig aufgeblüht. Gab zum Beispiel einen, die Firma, die gibt es heute immer noch, Magnusoft, Mike Heinzig, der hat auch schon zu DDR-Zeiten Spiele programmiert, hat dann aber in der Wendezeit eine Firma gegründet und hat sich an ganz vielen Dingen ausprobiert, hat eine Zeitschrift rausgegeben, ist Publisher geworden, hat jetzt eine Firma, Magnusoft, die es heute immer noch gibt. Und ich war aber, vielleicht war ich da auch noch zu jung, ne? Als die Wende kam, bin ich gerade 19 geworden. Hatte so keine Eltern, die mich so ein bisschen inspiriert hatten. Also meine Eltern sind geschieden. Ich bin nur mit meiner Mutter aufgewachsen, die überhaupt nicht mit Computern zu tun hat. Und ganz vieles von dem, was ich gemacht habe, war Autodidakt. Ich bin also selbst in die deutsche Bücherei gegangen, weil es dort Westbücher gab, die man lesen konnte, hat selbst Kontakte geknüpft und es war alles sehr, sehr viel mühsamer. Man hatte kein Telefon, man hat sich also Postkarten geschrieben, wenn man sich verabreden wollte, oder ist wenn der andere ein Telefon hatte, musste man in eine Telefonzelle gehen. Früher hat man sich einfach so besucht, was man heute offenbar nicht mehr macht. Also man ist einfach zu Freunden hingefahren, ohne sich vorher zu verabreden.
Verrückt.
Oder mit Smartphone abzusagen. Oder wenn man so Programme tauschen wollte, dass man dann durchaus mal in eine andere Stadt gefahren, nach Jena oder so, mit dem Zug, hat dort die ganze Nacht Kassetten kopiert, hat dort übernachtet und ist wieder zurückgefahren. Es gab auch so Treffen. Auch in der Nähe von Leipzig gab es zu der Zeit ein riesiges DDR-Computertreffen, auch mit Westcomputern, wo sich die Leute getroffen haben. Also ich war und bin auch nie so ein Geschäftsmann gewesen, der irgendwelche Chancen und so erkennt. Auch ich hatte dann auch dann in den 90er Jahren war ich auch relativ früh im Internet mit dabei, so online seit 94, eigentlich 93, BTX 94, also das ist nicht so richtig Pionierzeit, weil es ja Leute gab, die hatten schon in den 80er Jahren mit Mailboxen zu tun, wie man in einem Film Wargames sehen kann, aber eben halt noch viel früher als andere, ne? Und wenn ich noch nicht nur schlau wäre, sondern eben halt auch ein Geschäftsmann, dann hätte man eben halt viel mehr machen können und irgendwelche Firmen gründen können, wobei ich nach der Wende mit einem der ersten Bücher großes Glück hatte, ein Buch mit Cheats, also mit Tipps und Tricks für Computerspiele, wo ich das, was ich zu DDR-Zeiten auch gelernt hatte, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, darüber habe ich noch gar nicht geredet, wie man Spiele programmieren lernt, indem man sich andere Spiele anschaut. Also man druckt sich den Assembler-Quelltext aus von einem anderen Spiel und versucht im Unterricht den wochenlang zu analysieren, genau zu verstehen, welche Arbeitszelle was macht, wo was, welche Routine macht. Und so habe ich gelernt, zum einen, wie andere Leute Spiele programmieren und wie man diese Spiele austricksen kann, wie man mogeln kann, indem man die Anzahl der Leben erhöht oder auch, was man heute Modding nennt, so andere Räume und Zellen. Und daraus ist dann tatsächlich so ein Teil meines ja immer noch jetzigen Berufs geworden, also eine Sammlung von Tipps und Tricks zu Computerspielen, wie man Spiele austrickst. Und das ist aber auch nicht so leicht dann zu überleben, weil auch die Internetwelt ist so kompliziert geworden. Es gibt so viele so Regelungen. Also dieses Projekt Mogul Power, das mache ich jetzt seit 25 Jahren. Ist auch schwierig, Leute zu finden, die so lange am Ball bleiben. Programmiere sind kompliziert und ständig ändern sich so die Rahmenbedingungen. Es gibt Adblocker, es gibt neue Browser, es gibt, heute kommen die meisten Besucher nicht über den stationären PC, sondern die benutzen Smartphones und Tablets und
Hast du noch so ein bisschen verfolgt dann auch, was jetzt aus den Programmierern geworden ist, die damals noch aktiv waren? Also wenn du sagst, Jens Weißflug zum Beispiel,
Raimo. Also viele von den Leuten, die Leipziger Gang,
ja,
wir blieben so ein bisschen in Kontakt. Fast niemand von denen programmiert heute noch Spiele. Einer, mit dem ich damals befreundet war, der hat dann später noch Informatik tatsächlich durchgezogen und arbeitet jetzt an dem Indie-Spiel. Viele haben auch tatsächlich aufgehört, komplett. Ne? Nach der Wende begann ein neuer Lebensabschnitt. Es gab ja auch viel mehr Chancen. Man konnte reisen, man konnte Musik machen, man konnte viele Dinge machen, die man halt zu dieser Zeit nicht machen konnte. Und man ist noch so ein bisschen in Kontakt und ich fahre alle paar Jahre zum DDR-Computertreffen, was es immer noch gibt, und schaue mir so an, was die Leute so heute immer noch bauen. Und da wird ja noch auch viel entwickelt, aber vor allen Dingen in Hardware. Also, dass man den KC85 aus den 80er Jahren fit fürs Internet macht, für Festplatten und SD-Karten und sowas.
Was ich jetzt noch spannend fand, ist, dass du, als du erzählt hast von dieser Mogul-Power-Geschichte, dass du quasi über dieses, also Reverse-Engineering, also von hinten reingucken ins Programm oder ins Spiel, um zu verstehen, wie es funktioniert, dass das ja auch für die Hardware, also sowohl für die Hardware als auch für die Software galt, dass es damals halt noch auf einem Level war, wo man wirklich verstehen konnte, was passiert im Rechner und was passiert im Programm. Ich stelle es mir im Vergleich zu heute sehr viel einfacher vor, da einen Zugang zu finden, wenn man jetzt völlig unbedarft daran geht, um zu verstehen, was passiert denn da eigentlich.
Es gibt ja eine hübsche Anekdote. Es gibt da einen ganz tollen Dokumentarfilm über die Spieleindustrie in Ungarn in den 80er Jahren, hinter dem Eisernen Vorhang. Was kaum jemand weiß, es gab in Ungarn, so vor allem in Budapest, gab es unzählige Teams, die professionell Spielesoftware für den westlichen Markt entwickelt hatten durch ein Joint Venture, so ein ungarisch-britisches Firma. In Ungarn hat diese Firma gegründet und hat von London aus diese ungarischen Spiele weltweit vertrieben. War eine sehr, sehr erfolgreich und es sind auch eine der größten, bekanntesten C64-Spiele in Ungarn entwickelt worden und die wurden dann halt unter den großen Labels vertrieben. Und diese Ungarn, die wollten dann zum Beispiel auch gern in Japan Erfolg haben. Und die Japaner, die sagten immer, habt ihr Nintendo-Spiele? Und die mussten dann mit dem Kopf schütteln. Man bekam ja auch nicht so eine weitere Lizenz von Nintendo. Und da sind die und haben eine NES-Konsole gekauft auf dem Markt.
Also Nintendo Entertainment System?
Ja, die NES? Mhm. Genau, die NES von Nintendo. Und waren innerhalb von Monaten in der Lage, für diese Konsole Spiele zu entwickeln, indem sie die komplett von Grund auf analysiert hatten, also sowohl auch von der Hardware, also welcher Prozessor, Soundchip und so, die Assembler-Sprache, hatten Entwicklungstools geschrieben und konnten dann sozusagen Nintendo-Spiele entwickeln.
Weil es einfacher nachzuvollziehen war oder weil sie...
Weil sie halt richtig gut waren.
Ja.
Und ja.
Also wenn jemand jetzt heute, wenn man sich das umguckt, Xbox, Switch, PlayStation 4, die Möglichkeit, da reinzugucken, in diesen Programmcode, den zu verstehen und zu verändern, ist wahrscheinlich für jemanden, der jetzt da nicht in einem mehrköpfigen Team jahrelang in diesem Spiel gearbeitet hat, kleiner gleich null, würde ich jetzt vermuten.
Die Spiele, die sind heute auch wesentlich größer. Also wir reden von Spielen damals, die waren vielleicht so 4 Kilobyte groß, ne? So meine große Assemblerarbeit, das waren 300 Zeilen, also so 5, 6 A4 Seiten. Also das ist von der Menge her viel, viel einfacher zu verstehen, als wenn man jetzt Windows mit seinen Millionen von Programmzeilen verstehen müsste und von seinen ganzen Bibliotheken und Zusammenhängen und so. Das war alles sehr viel einfacher. Auch die Technik, also die Computer waren einfacher. Es gab so ein ROM, also ein festes Betriebssystem, das war auch nur ein paar Kilobyte groß und das waren ein paar Kilobyte Spiele. Also allein von der Menge war das gar nicht so sehr viel zu verstehen. Heute ist ja schon die schiere Menge an Millionen von Programmzeilen eben halt ein Hammer, irgendwas zu verstehen.
Was mir jetzt gerade noch einfällt, wir halten hin und wieder Workshops für die Landesarbeitsgemeinschaft Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Freiwilligen Kulturellen Jahres. Und da ist auch ein Dozent dabei, der bringt den Teilnehmerinnen da Pico bei. Das ist auch quasi so eine sehr rudimentäre Programmiersprache, die dann aber auch innerhalb von einem, zwei Tagen dann auch zu ersten Spieleergebnissen führt. Und das ist auch so ein bisschen der Geist, finde ich, was du jetzt erzählt hast, dass man halt wirklich selber eine Idee hat, die umsetzt. Das sieht zwar nicht, es sieht noch sehr rudimentär aus, aber man hat zumindest dieses Erfolgserlebnis, oh, ich habe da selber was gemacht und da bewegten sich Sachen über den Bildschirm. Und das finde ich immer, ja, was kann ich nachvollziehen, was du sagst, dass es ein ganz tolles Gefühl ist, wenn man das dann sieht.
Das stimmt, ja. Oder, dass man eben halt ein Spiel heraustricksen kann, so austricksen kann, dass man eben halt nicht nur 3 Leben hat, sondern 99. Das ist, finde ich, eben halt auch immer noch faszinierend.
Du bist aber jetzt, hast du gerade schon angedeutet, nicht komplett weggegangen von der Materie, sondern du hast es dann halt eher in den journalistischen Bereich verlagert und hast die Szene dann begleitet.
Das ist irgendwie so passiert. Also ich habe Informatik versucht zu studieren und bin gleichzeitig Journalist geworden und hatte dann die Idee eines Buches mit Tipps und Tricks zu Computerspielen, was ein Bestseller wurde, woraus eine ganze Serie entstanden ist. 30 Bücher, 5 CD-ROMs und dann die Website, die es auch schon seit 20 Jahren gibt. Und das führte so ein bisschen dazu, dass man gar nicht mehr programmiert hat, weil man nicht mal halt schreiben musste und diese Tipps und Tricks herausgefunden hatte. Ne? Und es hatte, Mogelpower wurde von einem begnadeten Programmierer entwickelt. Wir waren zu zweit ein ganz tolles Team. Also, dass es auch gar nicht die Notwendigkeit gab, selbst zu programmieren.
Hast du dann nochmal verglichen, wie weit der Westen oder die BRD zur selben Zeit war? Also waren die Unterschiede groß zu den Ostkollegen oder zu dir selber von den Programmierkenntnissen her?
Ich glaube nicht. Ich war letztens zur Eröffnung des Robotronen-Museums. Die Firma Robotron, die ist, also dieses große Kombinett, ist noch zerschlagen worden, aber es haben ein paar kleine Firmen überlebt und es waren alle Softwarefirmen. Und die Leute, die Robotron als Robotron GmbH nach der Wende neu programmiert haben, als, ich glaube, eine Datenbankfirma, die haben gesagt, nach der Wende konnte man mit der DDR-Computertechnik, also mit der Hardware, die war nicht konkurrenzfähig, die hing so 5 Jahre oder so hinterher, aber an der Software, also die Software, die hat funktioniert, also die Software, die war westlich konkurrenzfähig, also diese Datenbank-Software und damit konnten sie eben halt einsteigen und in der Tat kann sich auch ein begnadeter Programmierer schnell neue Systeme einarbeiten, das ist überhaupt kein Problem. Und aus diesem Dokumentarfilm, von dem ich eben erzählt habe, gibt es auch ein ganz tolles Zitat, und zwar, wieso eben halt diese Spieleprogrammierer aus Ungarn so begnadet waren, so tolle Spiele gemacht haben, wurde so zitiert, wir hatten ja sonst nichts. Ist auch in Anlehnung, warum es so viele gute Schachspieler gibt in der Sowjetunion, also damals gab, ne? Warum waren die eben halt so gut? Weil es eben halt sonst nichts gab, außer Schach zu spielen. Und ich bin so ein bisschen Verfechter der Theorie, dass es kein Talent gibt, sondern alles eine Frage der Übung ist. Und wenn man eben halt, warum sind zum Beispiel die Beatles so gut geworden? Weil sie jeden Tag 8 Stunden lang in einem Club aufgetreten sind über Jahre. Ne? Also wenn man eben halt etwas jeden Tag viele Stunden macht, dann wird man eben halt automatisch richtig gut. Und wenn man eben halt nur programmiert den ganzen Tag, ich war auch dann ein guter Programmierer, also richtig guter Programmierer, aber ich hatte eben halt nicht die Ideen, ordentliche Spiele zu schreiben, weil ich zu wenig Westspiele kannte und vielleicht auch kein guter Spieleprogrammierer, so Spieledesigner bin.
Aber das lässt sich trotzdem übertragen auf viele Aspekte wahrscheinlich des DDR-Lebens, dass halt so dieser der Mangel und dann wirklich so auch so das auf sich gestellt haben, das Ausprobieren, dann oft zu ganz kreativen Lösungen geführt hat. Also sei es jetzt beim Basteln an den eigenen Autos oder der Technik, als jetzt auch im Softwarebereich.
Immer, also man sieht da so viele tolle Bastellösungen schon zu DDR-Zeiten. Also man hat ja nichts und die Leute, die haben sich dann ganz findige Dinge gebaut. Die hatten zum Beispiel einen Computer und hatten aber keinen Drucker, aber sie hatten eine elektrische Schreibmaschine und haben dann so Interfaces gebaut, um eben halt das anzusteuern. Und die DDR, die hat das so ein bisschen geflügelt, also diese Do-it-yourself-Bewegung, die war in der DDR ganz, ganz groß. Also, dass man eben halt Dinge sich nicht kaufen konnte, ob das nun ein Garderobenständer ist oder irgendwas, sondern dass man die eben halt selbst gebaut hat. Und das, ja, das führte eben halt zu pfiffigen Ideen, die eben halt dem Mangel geschuldet waren.
Waren das auch Themen in diesen Fernsehsendungen, die du erwähnt hast? Also wo dann die Leute adressiert wurden, die tatsächlich so erste Einstiege in die Computerwelt machen wollten?
Das war eher so Ratgeber für Leute. Eigentlich war das für Werktätige gedacht, die jetzt mit Computern arbeiten müssen, aber nicht wissen, was damit zu tun ist. Also Einführung in Textverarbeitung, Basic-Kurs und sowas. Eigentlich war das für mich viel zu lasch. Es gab ganz wenig professionelle Programmierliteratur, eigentlich so gut wie nichts. Es gab nur so Einführungsbücher in Basic. Richtig geholfen hatte mir die Deutsche Bücherei in Leipzig, wo man schon zu DDR-Zeiten auf Westbücher zugreifen konnte. Auch in manchen Betriebsbibliotheken gab es so etwas anspruchsvollere Assembler Bücher, wo man eben halt so ein bisschen mehr Tipps und Tricks herauslesen konnte.
Ich würde jetzt tatsächlich nochmal zu gegen Ende hin nochmal fragen. Du bist jetzt ja nach wie vor in der Szene unterwegs. Du hast selber angefangen zu sammeln alte Technik, sowohl DDR-Technik als auch andere Computer-Videospiele-Technik. Wenn du damit jetzt unterwegs bist auf Messen und Ausstellungen, wo du bei vielen im Jahr, wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, unterwegs bist und deine Schätze zeigst, wie ist da das Interesse an der DDR-Technik und ist es was ganz Neues, was die Menschen da sehen oder kommen viele extra dahin, um es zu sehen?
Also so ein Commodore 64 und so ein Super Nintendo ist natürlich viel cooler, aber die Wessis, die finden das auch interessant, mal so einen DDR-Computer in Aktion zu sehen. Zum Beispiel baue ich ganz gern so einen KC85 auf mit einem Basic-Übungsblatt auf A4, wo ich so kleine Programme, kleine Befehle eintippe, dass die Leute sich mal hinsetzen können und tatsächlich mal ausprobieren können. Also das finden die interessant. Es gibt auch so Schüler, die sitzen da teilweise mehrere Stunden dran und schreiben so kleine Programme, so kleine Demos mit Kreisen zeichnen und Linien, bunte Spielereien. Und es gibt aber auch so viele so Osterwachsene, die in den 80er Jahren mit diesen Geräten tatsächlich in Berührung gekommen sind, in der Schule oder im Studium und die dann zum ersten Mal seit 20, 30 Jahren wieder so ein KC85 in Aktion sehen, wie Tränen in Augen. Da hatte ich vor ein paar Jahren ein Erlebnis, da hatte ich in einem Museum in Dresden so ein KC85 aufgebaut und da kam ein Museumsmitarbeiter mit einer Tonbandkassette mit seiner Studienarbeit vor 30 Jahren, hat gesagt, hier, das könnte man doch mal einlesen. Und da hat er zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder auch so seine grafische Arbeit gesehen, wo sich so minutenlang ein Schiff gezeichnet wurde mit so Linien, so ganz aufwendig. Und er stand dann so ganz gerührt, fast mit Tränen in den Augen. Aber so ein Erlebnis hatte ich auch. Und zwar es gibt in Halle so ein Computermuseum, Rechenwerk. Und den habe ich mal meine ganzen Tonbandkassetten überlassen und die haben die mir alle digitalisiert. Nach mehreren Jahren Wartezeit bekam ich dann eine CD-ROM mit den ganzen Daten als Geräusch, aber auch gleich digitalisiert als Quelltext. Und ich konnte damit mit einem Emulator am PC auch zum ersten Mal seit ganz vielen Jahren meine eigenen Spiele wiedersehen. Klar, ich hätte mir selbst ein KC85 aufbauen können mit Kassettenrekorder und so. Und das ist aber alles ein bisschen aufwendig. Und am PC mit Emulator ist es dann doch so ein bisschen komfortabler. Und
das ist tatsächlich noch ein guter Punkt. Kann man den KC heute noch sich simulieren oder emulieren am Rechner?
Ja, es gibt sogar mehrere und auch sehr, sehr gute Emulatoren. Und es gibt sehr gute Webseiten zu DDR-Computern. Es gibt auch eine Website, wo man DDR-Computer direkt im Browser spielen kann. Also, dass man einfach das so aufruft und oder irgendwas installieren, konfigurieren, laden und so zu müssen. Die Arbeit mit dem Emulator ist ja immer so ein bisschen knifflig. Man muss den Emulator starten, bestimmte Einstellungen machen. Man braucht das ROM, also sozusagen das Spiel an sich, und das muss man dann laden und dann starten und braucht so ein bisschen Bedienkenntnisse vom Computer. Und diese Website, mir ist jetzt gerade der Name, ich glaube kc85emu.de oder so ähnlich.
Gucken wir mal nach.
Kann man finden, zumindest kann man da eben halt ganz viele Spiele direkt im Browser spielen, einfach aufrufen aus einer Liste und dann wird das Spiel im Browser gestartet und dann kann man sozusagen mal Einblicke bekommen, was es so gab.
Kriegt man die heute noch in echt, die Rechner?
Ja, durchaus. Also auf eBay ganz viele und die sind auch nicht so super teuer, weil es nicht so sehr viele Leute gibt, die DDR-Computer sammeln. Die selteneren, die sind natürlich teuer, wie der KC Compact, der direkt zur Wende erschienen und damit sehr unglücklich. Aber so ein KC85 den mit Zubehör, den kriegt man also für weit unter 100 Euro, vielleicht sogar weit unter 50 Euro, genau wie diese Spielkonsole, Bildschirmspiel 01, wobei die Preise wohl ein bisschen angezogen sind. Und auch so ein großer Bürorechner wie PC1715 mit Diskettenlaufwerk und grünem Monitor, die sind dann schon ein bisschen teurer, aber so 250 Euro, wir haben jetzt Euro mittlerweile, kann man die also bekommen. Also ist nicht so sehr selten.
Jetzt nehmen wir das heute auf, am 4. Mai 2019 und heute in einer Woche ist in Leipzig die lange Nacht der Computerspiele?
Computerspiele.
Was ist denn das für eine Szene, die sich da gefunden hat? Sind das auch noch viele, die damals in Leipzig aktiv waren oder ist das mittlerweile sehr viel breiter geworden?
Das ist eine Veranstaltung, die mittlerweile riesig ist, mehrere tausend Quadratmeter Fläche, mehrere tausend Besucher. Die fing an vor 13 Jahren, 2007, als einmaliges studentisches Treffen. Es war so der Höhepunkt einer Vorlesungsreihe über Computerspiele und in einer Nacht sollten die Studenten auch mal das theoretisch Gehörte praktisch erleben. Und da wurde ich als Sammler und Journalist angefragt, diese Veranstaltung mit zu unterstützen. Und im Laufe der Jahre ist es ein riesiges Event geworden, was man auch schwer beschreiben kann. In ganz vielen Räumen finden ganz viele Dinge statt. Also jeder Raum hat ein anderes Thema. Es gibt Brettspiele, E-Sport, VR, ganz, ganz viel Retro-Basteln. Und man hat ein ganzes riesiges Hochschulgebäude mit mehreren Etagen, mit ganz vielen Räumen in Beschlag genommen. Es gibt da zum Beispiel mehrere PC-Pools mit Dutzenden von PCs, wo nur für die eine Nacht eine Festplatte eingebaut wird, mit ganz vielen Spielen. Und in der Mensa gibt es unzählige Brettspiele und der Megaspace Leipzig macht auch mit und Leipzig E-Sports, so ein Verein und VR und auch Indie-Entwicklung und Vorträge und teilweise Konzerte. Und das ist eine richtig tolle, unkommerzielle Mitmach- und Ausprobiermesse, wo sich so die eher unkommerzielle Szene, die Sammler, die Hobbyentwickler, die Indies, so die Bastelvereine, Makerspace und so treffen zu einem eintrittfreien, coolen, ja, Wohlfühl-Event.
Das ist schön so, dass es diese Szene tatsächlich noch gibt und tatsächlich auch Leute noch heute selber Sachen basteln und in Angriff nehmen. Also dieses selber Maker-Szene, selber Hand anlegen, selber programmieren. Also ich finde auch, wenn jetzt die Übermacht von großen Spielefirmen doch sehr groß ist und man eigentlich davor sitzt und denkt, oh, das kriege ich nie selber programmiert. Ich glaube, so dieses selber Machen ist halt schon ein großer Ansporn für viele.
Es ist ja auch so, dass ich im Computer seit Anfang der 90er, also seit fast 30 Jahren, sehr verändert haben, dass die zwar einfacher zu bedienen sind, aber dass man kaum noch etwas selbst machen kann.
Ja.
Ich habe das zum Beispiel bei meinem ersten iPad erlebt, 2010, was ein absolut tolles Gerät ist, aber wo man eben halt unter der Oberfläche nicht viel machen kann, herausfinden kann. Und gerade dieses Basteln, dieses Verändern, dieses Editieren, das finden halt viele Leute toll. Und da gibt es halt auch tolle Spiele, wie für die Nintendo, dass man so Mario-Levels bauen kann oder dieses Pico 8, was sowohl eine Software ist, wie auch so ein kleines Gerät, wo man eben halt da programmieren kann. Also das finden eben halt viele toll, auch kreativ zu sein. Das vermisse ich heute so ein bisschen. Wir sind ja aufgewachsen in den 80er Jahren, in einer Zeit, wo es nichts gab und wo man alles selber gemacht hat, wo man schon einen Computer eingeschaltet hat und der Computer, der erwartete Befehle und der konnte so nichts tun. Und heute macht man eben halt sein Smartphone an und ist schon damit beschäftigt, die ganzen YouTube-Videos, die wieder noch rausgekommen sind, zu schauen und man chattet nur noch. Und ich finde, dass so die Kreativität bei vielen so ein bisschen verloren gegangen ist, obwohl es alle Möglichkeiten gäbe, dass man sie eben halt nicht nutzt und dass man aber auch nicht so inspiriert wird. Also es gibt oftmals ja gar keine Möglichkeit, etwas machen zu wollen. Meine Tochter, die schaut gerne diese Do-it-yourself-Kanäle und probiert dann tatsächlich auch Dinge aus. Also sowas müsste es mehr geben, so Inspiration.
So ein bisschen der Schritt weg vom Produzenten zum Konsumenten, hat man manchmal das Gefühl.
Und ich hatte eben halt damals zwar die Möglichkeit, Computerspiele zu programmieren und zu programmieren, aber ich habe eben halt nicht so verstanden, wie das ein Beruf sein kann und dass man etwas draus machen kann. Und vielleicht fehlt es heute auch so ein bisschen, dass man so an die Hand genommen wird, dass man zum einen die Inspiration bekommt, als Schüler etwas Kreatives zu machen und dass das eben halt dann auch ein Wegweiser von Beruf sein kann und nicht nur so eine Spielerei, so ein Hobby als Schüler, was man dann ablegt, wenn man dann einen ernsthaften Beruf ergreift.
Ich finde es auch faszinierend, also wenn wir uns jetzt hier betrachten, wie wir hier sitzen und aufnehmen und dann später etwas veröffentlichen im Internet mit eigentlich Mitteln, die früher einem Radio oder einem Tonstudio vorbehalten waren, also mit Headset und Aufnahmegerät. Ich finde auch die Möglichkeiten, die man heute hat, selber kreativ und produktiv zu werden, sind schon enorm im Vergleich zu da, wo es losging. Und das wirklich zu nutzen, ist dann vielleicht auch vielleicht auch eine Aufgabe für jeden selber, das zu erkennen, was er damit machen kann.
Ist natürlich die Frage, ob man es muss. Also man repariert ja auch heute nicht mal sein Auto und mache ich mir auch gern Gedanken darüber, ob man das überhaupt können muss und so verstehen muss, so verstehen, wie ein Computer funktioniert oder ob man sich tatsächlich nur berieseln lässt, genauso wie man Musik hört, ohne Musik zu machen oder Filme schaut, ohne Filme machen zu wollen. Und vielleicht ist es so der Gang der Entwicklung.
Klar, also die Verpflichtung gibt es natürlich nicht, aber die Möglichkeiten sind auf jeden Fall da, wenn man es machen wollte. Vielleicht zum Abschluss tatsächlich nochmal die Frage, wie schätzt du denn diesen Versuch jetzt ein von der DDR damals in diese Richtung vorzudringen, jetzt rückblickend? Amüsant, eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil es eine zu große Aufgabe war für das kleine Land oder doch visionär, weil sie es überhaupt versucht haben?
Alles. Also es gab keine Alternative. Also die DDR, die musste in die Mikroprozessorindustrie einsteigen, weil sie eben halt diese westlichen Computer nicht kaufen konnte. Zum einen, weil sie es nicht durften wegen des Embargos, also nicht konnten. Also sie hätten es ja gedurft, aber die westlichen Firmen, die durften eben halt nicht in die DDR liefern, aktuelle Computertechnik, aktuelle Prozessoren. Und weil es eben halt viel zu teuer war, alles einzukaufen, alles zu importieren. Und weil die anderen Ostblock-Länder wie die Sowjetunion und wie Ungarn und Tschechien, die waren überhaupt nicht so weit. Also es gab eigentlich diese geplante Arbeitsteilung, dass zum Beispiel ein Land zum Beispiel Monitore produziert und das andere Prozessoren und das andere vielleicht Speicher, so Festplatten und so. Und das hat aber alles nicht so richtig geklappt. Also sowohl von der Menge, zum Beispiel die Sowjetunion, die hat sich auch gerne bedeckt gehalten, so auch von der Menge her und auch von der Qualität war das problematisch. Also es gab eigentlich gar keine Alternative. Wenn die DDR ein Computerland werden wollte, musste man das selbst bauen. Und die Rechner, die haben ja auch funktioniert. Ne? Die funktionieren heute nach 30 Jahren immer noch. Und klar, hingen sie, wenn man so sagt, dass die DDR-Computerindustrie 5 Jahre zurückhing, das war nicht weiter schlimm. Also man braucht eben halt elektronische Textverarbeitung, also so Computer für das Büro oder Excel. Das ist ja nicht so schlimm, das kann man zum Beispiel heute auch noch mit einem 10 Jahre alten Computer machen. Also das fand ich eben nicht so kompliziert und ich fand es eben halt auch sehr ambitioniert und engagiert, wie planmäßig das alles gemacht wurde, eben halt diese Radiosendung, diese Fernsehsendung, diese Computerkurse überall, diese Volkshochschulkurse, also die haben sich dann richtig Gedanken gemacht, wie man so die ganze DDR so computerisiert, weil man das eben halt dann auch als Chance gesehen hat und klar.
Landesweites Digitalisierungsprogramm sozusagen.
Genau, und klar, man sagte auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass eben halt diese hohen Ausgaben für die Elektrotechnik, wo man so sagt 14 Milliarden oder manche sagen auch das Doppelte, ob das eben halt mit zum Bankrott der DDR geführt hat oder ob die DDR überhaupt bankrott war, das sind ja Dinge, wo man sich heute immer noch streitet, weil die Verschuldung der DDR zur Wende ist viel niedriger, als zum Beispiel jetzt die Bundesrepublik verschuldet ist. Also das sind so Streitpunkte, die man vielleicht nie beantworten können wird. Aber es hat eben halt dazu geholfen, dass die DDR Computer in Berührung kam, dass man so Dinge machen konnte. Es gab ja auch so auch Datenleitungen und so etwas, war auf geringerem Niveau, aber eben halt viele Betriebe, die konnten Buchhaltung machen, konnten Texte schreiben, konnten Datenbanken verwenden und das funktioniert ja alles.
Von dir erscheint demnächst ein Buch, das auch noch so ein bisschen auf diese Thematik eingeht.
Genau, ich habe fast das ganze vorige Jahr mit einem Büchlein zum Thema Computer in der DDR beschäftigt. Die Idee war eigentlich die Computerszene der DDR, also sozusagen mein Leben in einem Büchlein aufzuschreiben, aber ich kam dann schnell dahinter, dass es ja noch viele interessante Dinge gibt, dass ja die DDR schon in den 50er Jahren, 60er Jahren Computer gebaut hat, dass es so viele verschiedene Dinge gab wie Kleincomputer, Bürocomputer, Großcomputer, Schachcomputer, Taschenrechner, diese ganzen Treffen, die Szenen, die Radiosendungen und das daraus ein bunter Strauß geworden, der jetzt fertiggestellt ist, bei der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen erscheinen wird, so quasi kostenlos, als so 130 Seiten dicke Broschüre. Und jetzt bin ich noch dabei, an den letzten so Fotos, also Illustrationen zu finden. Und dann kann es im Jubiläumsjahr, dreifachen Jubiläumsjahr, 49 DDR gegründet, 89 zu Ende gegangen und 69 ist Robotron gegründet worden.
Okay.
Kann das dann so sagen erscheinen. Und ich habe da auch sehr, sehr viel gelernt, weil als die Wende kam, war ich 19 und mit vielen Dingen kam ich überhaupt gar nicht in Berührung, wie die großen Rechner, wie Robotron 300 oder so die ganzen Zusammenhänge, warum die DDR Kleincomputer gebaut hat und wie sie an die Software kam und Embargo und Stasi und so. Das sind ja alles Dinge, die hat man auch erst weit nach der Wende erfahren.
Also wenn euch das Gespräch jetzt neugierig gemacht hat, was in der DDR alles passiert ist in der Computerei, dann freu dich auf das Buch von René Meyer, das wann erscheint?
In den nächsten Wochen hoffe ich.
Gut, also wenn der Podcast raus ist, ist es vielleicht schon erschienen. Ansonsten weise ich euch gerne nochmal drauf hin. Ja, dann bedanke ich mich tatsächlich bei René Meyer für diesen Einblick in seinen Weg in die Computerei in der DDR und in das Computerwesen. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke.
Bei Veröffentlichung dieser Folge war das Buch von René leider noch nicht erschienen, aber ich halte euch auf Twitter, Facebook oder der Wandzeitung auf dem Laufenden. Wer sie noch nicht kennt, die Wandzeitung ist ein kleines Ergänzungsformat zu Staatsbürgerkunde, auch ein Podcast, mit Fundstücken und Notizen rund um die Aufarbeitung der DDR. Hört da gerne auch mal rein. In den Shownotes verlinke ich euch außerdem die zwei Artikel von Dennis Giesler, die in der Zeit erschienen sind. Einmal die Stasi spielte mit und Sommer vorm Computer. Beide Artikel tauchen nochmal ein in das ambivalente Verhältnis der DDR zur neuen Technik. Eine Ausprägung davon war auch die Entwicklung und Einführung des einzigen Videospielautomaten aus der DDR, dem Polyplay. In Berlin steht noch so ein Exemplar im dortigen Computerspielemuseum und ich habe mich mit den beiden Kuratorinnen, Philipp Frey und Mascha Tobe, vor Ort getroffen. Im folgenden Gespräch schauen wir zunächst auf die Videospielkultur in Ost und West aus der persönlichen Sicht der beiden. Und im Anschluss wagen wir uns auch noch ans Gerät und zocken ein wenig am Polyplay. Los geht's! Ich begrüße am Tisch, der nicht meiner ist, Mascha Tobe und Philipp Frey.
Hallo.
Hi.
Die beiden sind Kuratorinnen, Ausstellungsmacherinnen im Computerspielemuseum in Berlin. Ist das so richtig?
Das ist so richtig. Das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt.
Ja, das stimmt.
Und ihr seid es noch nicht so lange, aber ihr seid schon ganz lange in der Gaming-Szene unterwegs.
Wir sind eigentlich auch schon ganz lange Ausstellungsmacher. Wir sind nämlich seit 2015 zu zweit und Philipp schon vorher Sonderausstellungskuratoren hier am Haus, aber auch für externe Ausstellungen. Aber in der Position der festen Kuration des Hauses sind wir jetzt seit August, Ende August 2018. Mhm. Genau.
Das heißt, ihr habt schon teilweise Sonderausstellungen, teilweise auch die Dauerausstellung mit begleitet hier?
Vorrangig die Sonderausstellung bisher.
Genau.
Und wir sitzen jetzt erstmal im Büro hier oben, bis sich es unten ein bisschen geleert hat. Wollen uns nachher auch noch ein Exponat angucken, auf das wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Wird jetzt aber erstmal mit euch so ein bisschen über eure Computerspiel-Sozialisation sprechen, weil auch wenn ihr noch sehr jung seid, also was heißt jung, so wie wir alle, wir haben gerade festgestellt, also der Mauerfall ist jetzt dieses Jahr 30 Jahre her und es wird auch tatsächlich für mich schwieriger, Zeitzeugen zu finden, die den Mauerbau zum Beispiel erlebt haben.
Ja.
Aber da es jetzt um das Thema Video und Computerspiele gehen soll, fängt die Zeitzeugenschaft dann eher so in den 80ern an.
Naja. Auch das ist gemischt. Zum Beispiel bei dem Space War, einem der ersten Videospiele, da hatten wir einen Zeitzeugen da, der an der Programmierung partizipiert hat. Und der ist es auch schon in seinen späten 80ern. Also zumindest aus der frühen Videospielgeschichte wird es jetzt auch langsam knapp. Aber was so das große Aufbäumen der ersten Klassiker Ende der 70er, Anfang der 80er geht, da sind die Zeitzeugen jetzt im besten Alter?
Ja, das ist auch tatsächlich die Hoffnung, dass die noch ganz viel berichten können. Das Spannende bei euch beiden ist tatsächlich, dass ihr ganz knapp noch eine Ostbiografie und eine Westbiografie vorzuweisen habt, auch wenn sich die wahrscheinlich in eurem Leben nicht so richtig bemerkbar gemacht hat. Philipp, du bist im Osten geboren und
genau,
Mascha im Westen.
Und ich habe den Osten noch miterlebt, bis ich 14 war. Und wahrscheinlich so die letzte Generation, die noch so einen Blick auf das System hatte, wirklich mit Jungpionieren und Themenpionieren und dergleichen.
Das heißt, du bist dann tatsächlich auch noch, ja, mit 14 warst du dann noch Thälmann-Pionier tatsächlich auch,
ich war Thälmann-Pionier und kurz vor der,
FDJ kam,
genau,
wärst du kurz davor gewesen.
Ich war kurz davor und ich war der Einzige in meiner Klasse, der das nicht mehr wurde, weil der Umzug dann wieder nach Mitte anstand und sich dann durch diese ganzen Hin und Hers sich das bei mir zerschlug. Ich hatte dadurch aber leider auch keine Jugendweihe und das war für mich richtig tragisch, weil die Jugendweihe im Osten war ja so ein Garant für, jetzt kriege ich mal richtig was geschenkt.
Ein Computer
oder Geld oder ein Mofa oder sowas und das fiel bei mir leider aus, ja. Aber dennoch hatte ich dann 89 meinen ersten Westcomputer, ein C64.
Und davor hattest du auch schon Berührungen mit der Computerspielszene oder wusstest du, dass es überhaupt sowas gibt?
Das wusste ich, ja. Es gab ja hier und da mal Weihnachtsmärkte, wo ausrangierte Westautomaten gezeigt wurden. Die waren ja wirklich schon betagt, als sie im Osten aufschlugen. Und darüber hinaus natürlich Das zauberhafte Gerät, was ich jetzt noch nicht nennen darf, wahrscheinlich.
Du kannst es auch nennen. Also, wir wollen jetzt nachher noch den Polyplay angucken. Wir können schon mal den Namen nennen. Also, wir wollen uns den einzigen Videospielautomaten aus der DDR angucken.
Genau, der Polyplay. Das war das Stück Ostspiel-Erlebnis, was ich dann im SEZ, wie hieß SEZ eigentlich ausgesprochen?
Sport- und Erholungszentrum?
Genau. Da stand der rum, okay, in größerer Stückzahl. Und die andere Möglichkeit, an DDR-Elektronik zu spielen, war für mich im ESP-Unterricht. Das war Einführung in die sozialistische Produktion. Und da wurde die Klasse in zwei Gruppen unterteilt. Ja. Es waren nicht genug Rechner da. Und da war dann nach Losverfahren, die eine Hälfte der Klasse durfte sich an die Rechner mit den Gummitastaturen setzen und die andere musste dann aus so Steckkästen Glühbirnen und Schaltungen bauen. Ich hatte ein gutes Los, ich war an den Computern, aber es hat mich nicht so richtig vom Hocker gerissen, weil zur selben Zeit ein Klassenkamerad auch bereits einen Westcomputer zu Hause hatte, über komische Umwege.
Du hast gerade gesagt, dass du manchmal auch Westautomaten gesehen hast.
Genau.
Kannst du dich an irgendwas erinnern aus der Zeit? Irgendeinen konkreten Spieleindruck oder
so? Also wenn ich so ganz, ganz doll nachdenke, dann könnte ich vermuten, dass Spiele wie Pac-Man oder ähnliches da standen. Ne? Aber ich könnte es nicht mehr 100% sagen, weil mir fehlt ja auch, mir fehlte damals die Bezeichnung, der Vergleich dafür. Da hast du ein Spiel gesehen mit einer Kugel, die Pillen frisst, aber du hast es ja nicht als Pac-Man erkannt, sondern halt als das Spiel mit einer Kugel, die Pillen frisst.
Ja.
Und erst in den Jahren danach hat sich das dann so in der Erinnerung vielleicht zusammengereimt, dass das Pac-Man hätte sein können.
Kannst du dich erinnern, wie du dieses Konzept-Videospiel das erste Mal verstanden hast oder erfahren hast?
Ich fand es irre spannend. Also das hat mich sofort gekriegt und diese besagte Situation, dass ich an einem Westcomputer spielen konnte bei einem Freund, Das war möglich eigentlich nur, wenn die Eltern nicht da waren. Und die waren dann nicht da, wenn wir in der Schule waren. Deswegen waren wir dann nicht in der Schule oder sind dann halt in der Hofpause innerhalb von, ich weiß nicht, halbe Stunde oder so, zu ihm nach Hause gerannt, also wirklich gerannt, haben dann die Datasette geladen. Dann hat es halt eine Viertelstunde gedauert, bis das Spiel geladen war vom Band. Und dann hat jeder mal den Joystick 5 Minuten bewegt und dann ging es wieder zurück in die Schule.
Wo hat er den hergehabt?
Oh, das waren, wie gesagt, das waren dubiose Umstände. Ich glaube, über die DDR-Post, da wurden die auch teilweise rausgesiebt aus Paketen. Und ich glaube, weil die Eltern dann da postnah gearbeitet haben, das ist alles sehr dubios. Und ich will gar nicht
ins Detail gehen. Ich darf jetzt keinen Namen nennen.
Aber ich glaube, auf diesen
Weg. Der ist abends nicht abgeholt worden und dann.
Genau, den wollte keiner haben und dann landete er dort.
Okay, das waren quasi deine ersten Begegnungen mit dem Gerät und bevor du dann dein erstes vom Jugendweihgeld kaufen konntest, war dann auch schon die Möglichkeit dahin, ein DDR-Produkt zu kaufen.
Genau, und ich wollte auch gar kein DDR-Produkt, weil zeitgleich mit der Einführung in die sozialistische Produktion hatte ich ja die Möglichkeit, an einem Westcomputer zu spielen. Insofern, naja.
Was war da eure Aufgabe? Also warum, also durftet ihr tatsächlich spielen oder war dann so programmieren?
Wir haben in Basic programmiert und das war auch für mich das erste halbe Jahr, als ich meinen Westcomputer hatte, die einzige Möglichkeit, mit dieser Elektronik irgendwie was Schaues anzustellen, weil ich hatte zwar das Geld dann zusammengekratzt für das Grundgerät, was mir aber fehlte, war das Geld für
Software,
also nicht nur Software, sondern für halt eine Datasette oder Floppy. Datasette wollte ich nicht. Ich wusste, Datasette dauert lange, das hatte ich aus den Schulhoferfahrungen noch mitgenommen, dass man da halt 20 Minuten auf dem Spiel warten muss. Und wollte ich einen Floppy haben und Floppy Drive war einfach zu teuer, hatte nochmal genauso viel gekostet wie der Rechner selber. Und deswegen war mein erstes halbes Jahr nur mit Selbsttippen und mit Basic-Spielen. Und wenn ich dann etwas länger spielen wollte, kam halt der besagte Freund vorbei mit seinen Kassetten und dann haben wir das in den Speicher geladen und dann im laufenden Betrieb wieder rausgezogen, sein Gerät. Und dann lief der bei mir halt mehrere Tage heiß mit dem einen Spiel, bis mal die Mutter zornig die Sicherung ausdrehte, weil wieder nachts zu viel gespielt wurde.
Weil ihr auch nicht unterbrechen konntet, weil ihr nicht speichern konntet und einfach durchspielen musstet, oder?
Nur weil das Spiel halt im RAM war,
yeah.
Und solange es im RAM war, war es schauen, wenn der Computer aus war, war es wieder weg.
Das war dann der C64,
genau.
Den du dann hattest, ohne Jugendweihgeld dann irgendwann.
Ohne Jugendweihgeld, ja. Wenig später eigentlich, ich glaube ein Jahr später, habe ich das erste Mal ein Commodore Amiga gesehen und da war ich sofort verliebt. Also da konnte der C64 auch nicht mehr viel reißen und ich wusste, sowas möchte ich auch haben. Na, jetzt sind wir aber schon in der Westära. Den habe ich dann gekauft zum Geburtstag meines Opas. Hat überhaupt nichts mit dem Geburtstag meines Opas
mit dem Opa auch nicht.
Mit dem Opa auch nicht. Bleibt mir aber deswegen für immer im Gedächtnis, weil ich hatte genau zu dem Tag diese 880 D-Mark zusammen.
Du guckst mich so fragend an, als wüsste ich, wie viel ein Amiga gekostet hat.
Ja, so ungefähr war es. Und bin damit dann zum Alexanderplatz gefahren mit der Tasche voller Geld und habe dann diesen Computer gekauft.
Mit dem Koffer.
Und ich musste den an dem Tag haben, weil das war der Tag, wo ich das Geld zusammen hatte und dann musste der auch auf dem Tisch stehen. War aber blöderweise der Geburtstag meines Opas und die ganze Geburtstagsgemeinschaft hat dann auf mich gewartet und war irre sauer, dass ich erstmal vorher noch einen Computer kaufen musste.
Ja, der klassische Generationenkonflikt, dass die ältere Generation nicht versteht, warum die Kinder unbedingt die ganze Zeit spielen wollen.
Mhm. Hat sich das bei dir auch so dargestellt? Du hast jetzt ja wahrscheinlich den C64 übersprungen oder?
Ja.
Ohne jetzt den Jahresunterschied hier benennen zu wollen.
Ach so. Ja. Genau, C64 habe ich eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen, aber ich habe Videospiele auch als allererstes auf der Konsole mitbekommen, weil das allererste, was es in unserem dörflichen Westhaushalt gab, war das NES, die erste Nintendo-Konsole. Und bei uns war es eben genau andersrum. Bei uns war es nämlich so, dass ich noch relativ klein war und mein Papa sich das Ding angeschafft hat und ich durfte noch nicht spielen, weil es immer hieß, nee, du bist dafür noch zu klein. Und ich habe das immer ganz, ganz furchtbar als Enfant weggepackt und nicht verstanden, dass man vielleicht so eine Art Feinmotorik und Fingerfertigkeit braucht, um so einen Controller zu bedienen. Ich habe eigentlich erst mit Windows 95 angefangen.
Der klassische Spieleumgebung.
Ja. Ja, mit Hugo, dem lustigen Troll und dem ersten Siedlerteil, den ich bis heute auch wahnsinnig liebe. Das waren dann meine ersten eigenen Spielerfahrungen, genau.
Wenn du sagst, aus dem kleinen Dorf, also du bist ja aus Berlin, Philipp.
Genau.
Und Mascha, du bist von woanders.
Ich bin eigentlich in Berlin geboren, aber eben genau zur Wendezeit und meine Eltern hatten irgendwie so eine vorgefertigte Idee, dass ich eigentlich in einem wohlbehüteten Nest aufwachsen soll und die haben dann 1990 beschlossen, wir ziehen jetzt in den tiefsten Wald nach Nordrhein-Westfalen und da ziehen wir das Kind groß. Das heißt, ich bin in Berlin geboren, in NRW groß geworden und habe dann mit meinem Studium die erste Chance genutzt, nach Berlin zurückzugehen und seitdem bin ich jetzt auch wieder hier. Genau.
Das, also diese Wendezeit hättest du wahrscheinlich dann auch nicht so aktiv oder erlebt, aber es waren ja bestimmt auch spannende Jahre und deine Eltern haben dann beschlossen, diese spannenden Jahre weit weg von der Nahtstelle
ja, zu eben verbringen. An einem Ort, an dem man das, also ich bin einfach extrem dörflich aufgewachsen, in einem 300-Einwohner-Dorf direkt am Waldrand, wo es Natur und Kuhweiden und sonst eben nicht viel gibt. Das hätte man in Berlin so oder so nicht haben können.
Wie einfach war es da für dich, diese Videospiele Lust zu frönen und sich überhaupt zu informieren, was es Neues gibt? Also ich meine, in Berlin war es jetzt wahrscheinlich ein bisschen einfacher, also vielleicht auch schon zu DDR-Zeiten einfacher gewesen, weil eben durch diese Jugendclubs dann moderne Entwicklungen auch präsent waren und oder eher präsent waren, als jetzt vielleicht auch im Bezirk Karl-Marx-Stadt oder so.
Ja. Also bei mir war das furchtbar schwierig. Mein Vater hat dann auch, als er seinen Computer hatte, tendenziell eher Sachen wie Doom gespielt und mich weggescheucht, wenn ich da neugierig rumstand und wissen wollte, was er da treibt, weil es eben nicht der angemessene Altersinhalt für mich war. Das heißt, meine hauptsächliche Informationsquelle war mein Freundeskreis, wo halt einige Leute waren, die das Super Nintendo dann hatten und dann bin ich sehr opportun immer zu diesen Leuten hingelaufen und habe mit denen an deren Konsolen gespielt. Genau.
Also die Entwicklung lief ja relativ parallel dann auch. Also es war jetzt vielleicht auch ein Gebiet, diese ganze Computerei, wo mein Papa meinte auch, da war der Unterschied zwischen Ost und West nicht so groß so in den Anfängen. Das heißt, als er aus dem Osten in den Westen gekommen ist, konnte er quasi mit dem selbst beigebrachten Wissen direkt auch als Systemadministrator oder Programmierer hier anfangen. Habt ihr das auch so wahrgenommen oder vielleicht du, Film, hast du das so wahrgenommen, dass die im Westen dann auch nicht weiter waren als das, was du bei dem Freund probiert hattest?
Habe ich für mich ein komplett anderes Bild. Also wie gesagt, wenn ich dann an einem Polyplay im SEZ spielte, dann hat mir das eigentlich nicht so richtig Spaß gemacht. Ja, das war so Spaß für ein paar Minuten. Aber wenn man vorher wusste, was es noch so gibt, ja, was gerade so im Heimcomputerbereich zur selben Zeit möglich war, mit komplexeren Spielen, die jetzt nicht unbedingt Spielhalle waren, dann war das wesentlich reizvoller. Und damit hat sich für mich das so angefühlt, dass der Osten da schon auch wirklich hinterherhängt mit der Mikroelektronik.
Aber also dadurch, dass du in der Stadt groß geworden bist, hast du ja auch ganz andere Erfahrungen mit Videospielautomaten an sich, ne? So ja. Im Ost-West-Vergleich. Ja.
Das mag sein.
Hast du dann, als du wieder zurück in Berlin warst, also das Studium war vielleicht der eine Grund, aber vielleicht dann auch so ein bisschen eine Stadt zu sein, die 5 Jahre vielleicht voraus ist gegenüber dem Rest.
5 Jahre. Ich kann zwar 20 drauf machen.
Hast du dann auch diese Videospielszene anders wahrgenommen? Oder bist du dann so richtig eingetaucht, wo du dann hier warst?
Ich habe nicht das Gefühl, dass es bei uns auf dem Dorf eine Videospielszene gab.
Du warst die Szene, ja.
Die Ein-Mann-Videospielszene, Ein-Frau-Szene. Es gab ja gar keinen Treffpunkt, wo man sich hätte treffen können. Wir haben ja seit Mitte der 80er in der Bundesrepublik den Jugendschutz der Videospielautomaten überhaupt generell verbietet für unter 18-Jährige. Das heißt, sowas gab es bei uns gar nicht.
Dieses ganze
Arcade-Wesen
oder diese Kultur gibt es in Deutschland eigentlich so gut wie gar nicht. Also ich kenne halt diesen Podcast auch, den Rocket Beans da machen, wo dann der Gregor immer erzählt, in Griechenland, wenn er im Sommer nach Griechenland gefahren ist, war das Größte, weil da konnte er in die Arcade gehen und in Deutschland gab es das halt nicht, weil es halt Glücksspiel war.
Genau, ich kenne das auch nur aus dem Urlaub in Großbritannien, wo man am Pier dann im Freizeitzentrum sowas spielen kann. Aber bei uns gab es das überhaupt nicht. Auch nicht irgendwie bei irgendwem zu Hause im Keller oder so. Und es gab auch kein großes Kaufhaus, so wie heutzutage sich das regelmäßig irgendwie im Mediamarkt oder so, wo diese kleine Area ist, wo es die Spiele gibt, wo man auch mal was testen kann. Mhm. Da hängt dann so eine Traube Jugendliche rum. Sowas gab es bei uns nicht. Bei uns gab es irgendwie so einen Elektroladen, wo es halt 3 Cartridges zu kaufen gab und ein paar CDs. Und eigentlich ist das ein Elektroladen. Das heißt, wenn da irgendwie ein paar Jugendliche rumhängen, werden die ganz schnell rausgescheucht. Und ja, keine Szene bei uns. Habe ich hier eigentlich wirklich zum ersten Mal erlebt, dass es sowas gibt.
Hm. Wo erinnere ich mich jetzt gerade, als wir dann, oder als ich dann noch im Schwarzwald gewohnt habe, da in diesem kleinen Ort, da gab es dann auch, also hatte ich dann auch einen Super Nintendo und es gab so einen Geschenkeladen, der hatte auch so hinter der Kasse, gab es dann noch so einen Hinterraum, da hatte der so ein paar Cartridges liegen vom Super Nintendo, die konnte man ausleihen und die konnte man auch übers Wochenende ausleihen, dann wurden die so in so einen Zettel eingetragen und dann hat man die mitbekommen. Also das war die Möglichkeit, neue Spiele auszuprobieren, weil Kaufhaus war dann eben auch nicht und die waren dann eigentlich auch mal sehr gut frequentiert.
Ja. Ist ja heute auch so ein Trend, dass viele gerade in ländlicheren Regionen die klassischen Bibliotheken versuchen so ein bisschen umzusatteln und eben auch Computerspiele anzubieten zum Verleihen. Also vielleicht entwickeln da sich so Hotspots in der Bibliothek im Bereich der Videospiele.
Also ich kenne es von mir früher, dass es sehr viel auf den Freundeskreis natürlich bezogen war, dass man dann getauscht und kopiert hat wie die Wilden. Und dann die Powerplay war natürlich so das Magazin der damaligen Zeit. Da hat man so seine Informationen noch herbezogen, was es so alles gibt. Und Freundeskreise wurden dadurch halt sehr groß. Ne? Wenn das Thema war, was einen verbindet, dann kamen halt immer wieder neue Leute über 7 Ecken dazu, die dann auch irgendwelche Spiele mitbrachten als Empfehlung oder als Datenträger. Und
aber der Freund, mit dem du da gespielt hast, das war quasi so eine Zwei-Mann-Aktion oder waren dann auch öfter mal andere dabei oder kannte der dann auch wieder jemanden, der auch Spiele hatte?
Also die besagte Schulklassenrennerei, Schulhofpausenrennerei, das war dann schon ein größerer Balk von Leuten, die dann dahin hastete. aber das war ja dann mit dem Umzug wieder zurück nach Mitte dann sowieso wieder ein ganz anderes Umfeld für mich. Das war eine kleine Anekdote. In der Markthalle am Alexanderplatz, damals ja noch sehr, sehr dunkel und noch halt Ostbau. Meine Schule war direkt dahinter und in den Hofpausen gab es die Möglichkeit da halt sich, weiß ich nicht, was man sich da gekauft hat, irgendwas Ungesundes.
Süßigkeiten.
Und da stand dann auch wahrscheinlich im Westen gar nicht mehr so vielleicht sogar schon ausrangiert, da war auch schon 4 Jahre alt zu dem Moment, ein Outrun-Sit-Down-Kabinett. Und ich habe da mega große Augen gemacht, weil meine bisherige Erfahrung war, was Arcade anging, halt frühe 80er, wie gesagt, so Weihnachtsmärkte und Polyplay. Und ansonsten der Heimcomputerbereich, C64, Amiga. Und dann stand da auf einmal dieser doch recht noch aktuelle Westautomat mit seiner beeindruckenden Technik, mit diesem Sprite-Scaling, wie die Autos und die Bäume und die Palmen sind es ja in dem Fall im ersten Level.
Palmen sind auch Bäume
und die rasen auf einen zu und das ist so dynamisch und in so einer Affengeschwindigkeit. Ich war echt beeindruckt und auch ernüchtert, weil sowas war halt auf dem Heimbereich gar nicht möglich zu der damaligen Zeit.
Ich frage mich, konnte man die eigentlich auch mit Knöpfen oder so überlisten, diese Westautomaten? Oder?
Spannende Frage. Also ich wüsste nicht, also ich habe es nicht gewusst.
Ihr habt ehrlich gespielt.
Ich habe ehrlich gespielt. ehrlich gespielt, indem ich nicht gespielt habe, weil ich keine Kohle dafür hatte. Einfach eher zugeguckt und den Attraction Mode begeistert zugesehen. Aber dieses ehrliche Spielen, da kommen wir ja nachher auch nochmal beim Polyplay sicher drauf zu sprechen. Ich war auch einer derjenigen, die nicht wussten, dass man da ein Pfennigstück reinkicken konnte mit einem großen Kraftaufwand und damit diesen Münzprüfer überlisten. Bei mir waren es wirklich dann 50 Ostpfennig und ich glaube, mein Taschengeld waren 2 Ostmark die Woche. Und ich habe den Polyplay aus dem Grund auch nicht aufgespielt.
Also einmal die Woche 4 Spiele und dann war es.
Dann wäre es weg gewesen, ja.
Dann war es rum.
Ja.
Wie habt ihr denn dann dieses Hobby quasi in einen Beruf verwandelt? Also was hat euch dann halt nicht losgelassen?
Also bei mir war dieses Eintauchen in diese bunten Pixelwelten so spannungsgeladen, dass ich davon nicht mehr loskam. Und ich habe das zum Mittelpunkt meines Lebens auch relativ schnell gemacht. Ich habe sehr, sehr viel gespielt und mich auch mit der Technik dahinter auseinandergesetzt, so gut es halt mir möglich war. Und meine Mutter hat zu Ostzeiten Gebrauchsgrafik studiert und hat freischaffend gearbeitet. Insofern bin ich halt zwischen Farbtöpfen aufgewachsen und dieser Umgang mit gestalterischen Dingen hat mich auch sehr gereizt und in Bezug aufs Computerspiel insbesondere. Und so habe ich dann relativ schnell wissen wollen, wie macht man denn solche Grafiken am Computer.
War für dich dann schon früh klar, dass das auch so einen kulturellen Aspekt hat? Also die DDR hat ja dann versucht, tatsächlich auch über diese spielerische...
Gar nicht bei mir. Also bei mir war es eher die Faszination am Spiel selbst und die Möglichkeit abzutauchen, ne? den Alltag vor der Tür zu lassen und meine eigenen Welten zu haben, in denen ich mich bewege. Das war für mich so der Hauptansporn, sich damit auseinanderzusetzen oder zu spielen. Ja.
Was wurde euch denn da in dem Einführung in die sozialistische Produktion gesagt, warum das jetzt, warum jetzt hier ein Computer steht und ihr damit euch beschäftigen müsst?
Du willst sicher darauf hinaus, dass der Osten das sehr gefördert hat.
In den 80ern gab es zumindest diese Bestrebung, da irgendwie jetzt ein Feld zu finden, auf dem man dann gleich mitziehen kann mit dem Westen.
Wenn es so war, dann ist es mir entweder nicht aufgefallen oder diejenigen, die dafür verantwortlich waren, haben ihren Job nicht gut gemacht in Bezug auf das, was sie da eigentlich machen sollten.
Haben die nicht geglüht und gesagt, hier, guck mal, das ist hier die Zukunft unseres Landes.
Nee, damit. Das war ja auch Einführung in die sozialistische Produktion 88. Wahrscheinlich haben die Leute selbst ihre Westcomputer zu Hause gehabt und waren nicht mehr so mit Glühen dabei, was so die Technik anging, die dort in den Schulklassen stand. Kann ich mir vorstellen.
Weil mein Vater tatsächlich, der war ja Lehrer zunächst für Mathe, Physik und es war, glaube ich, dann schon vor dem Ausreiseantrag, wo er dann mit diesem Schulsystem dann nicht mehr so klar kam und hat dann tatsächlich auf dieses Pferd gesetzt und sich autodidaktisch halt zum Programmierer dann ausgebildet. Was, wie er sagt, tatsächlich zu dem Zeitpunkt ein guter Schritt war, weil eben die Entwicklung in Ost und West dann noch sehr parallel
Hätte ich mal machen sollen. Ne? Als Programmierer hätte ich jetzt wahrscheinlich schon ein Wochenendhäuschen mehr finanzieren können.
Ja, also ich bin, gar kein Problem.
Ja, ja. Aber habe ich leider nicht gemacht. Ich bin eher auf die Grafikschiene gegangen, habe dann erstmal einen Standard-Ausbildungsberuf gelernt, Offsetdruck, und habe mich von der Seite der Gestaltung genähert. Und am Rechner selber waren es halt die Klassiker wie Deluxe Paint auf dem Amiga, wo man halt angefangen hat zu malen und zu pixeln und war dann aktiv in der Demoszene und habe da halt Schriften gezeichnet, Buchstaben für Buchstaben, so hat man es ja damals gemacht.
Kannst du mal kurz erklären, für die es nicht wissen, was Demoszene ist?
Demoszene, ja. Nicht mit Fahnen, wo Commodore-Zeichen drauf waren, durch die Straßen gerannt, sondern Demoszene, Cracker-Szene sind ja so zwei Dinge, die zusammengehören. Die Cracker-Szene, die ja mit ihren aufwendigen, bunten Intros vor den Spielen darauf aufmerksam machte, wer der tollste Typ am Block ist und dieses Spiel zuerst gecrackt hat und das wurde dann halt lautmalerisch unterlegt mit Grafik und Sound und dieses Können, was damit einherging, nämlich auf sehr wenig Platz, weil der Datenträger hatte ja schon das Spiel und das, was noch zur Verfügung stand, waren halt ein paar Kilobyte oder Bytes. Und da wurde dann halt noch was davor gepackt, was demonstrieren sollte, halt von wem es kommt, von welcher Crackergruppe dieses Spiel kommt. Und dadurch, dass da so ressourcenschonend gearbeitet werden musste, waren die Leute sehr fit, die da programmiert haben. Und das verselbstständigte sich dann, dass nicht mehr der Datenträger plus Spiel eine Rolle spielte, sondern der ganze Datenträger genutzt wurde, um sein Können zur Schau zu stellen. Und daraus ist dann halt die Demoszene erwachsen, dass man sich traf und gemessen hat in Konzeption, in Gestaltung, also alles Echtzeit. Programme, die abliefen, in denen halt Bilder und Sound und alles in einem guten Einklang miteinander verwoben, wie eine frühe Art von Musikclips, ne, aus MTV, aber halt in Echtzeit.
Genau, und eigentlich ganz zu Unrecht sprichst du in der Vergangenheitsform. Weil
warum mache ich das? Weil es damals für mich so aktuell war, heute nicht mehr ganz so doll.
Ja, aber es ist immer noch ein aktiver Zweig und so, wie man das nachverfolgt, ist es ja auch so, dass nach so einem Abflachen, also die alte Generation Demoszene, die jetzt langsam halt in die Jahre kommt, Entschuldigung, die irgendwie so ein paar Jahre gebankt haben, dass da niemand mehr nachkommt. Und jetzt gibt es eben wieder total viele junge Leute, die danach strömen und so eine neue Generation Demoszene aufbauen und wahnsinnig spannende Medienkunst machen.
Ja, super gut, dass du es nochmal ansprichst, Marsha. Das ist tatsächlich so. In Berlin haben wir auch eine eigene Demo-Party-Veranstaltung wieder seit einigen Jahren, die
Die Deadline. Genau, ist einmal.
Wann ist die nächste?
Die ist im Oktober wieder.
Ja, ist immer das erste Oktoberwochenende, ne?
Ja, geht alle hin. Guckt euch an, was die Leute machen, macht mit.
Wir verlinken das auf jeden Fall.
Super.
Es kommt auf jeden Fall vor Oktober raus. Habt ihr den Eindruck, oder Mascha, du hast es ja vorhin schon erwähnt, dass ja dieses ganze Jugendschutzthema, das war ja so der erste Blick des bundesdeutschen Staates auf dieses neue Kulturgut, und das muss man natürlich dann erstmal regulieren und eindämmen und die Jugend davor schützen. Habt ihr das Gefühl, dass so diese Wertschätzung für das Medium und in Deutschland, im Gesamtdeutschland gewachsen ist, oder dass man da jetzt besser drauf guckt? Also ich meine, es gibt jetzt den Computerspielepreis und irgendwie die Gamescom gibt's, und da zeigen sich doch noch die Politiker immer und laufen dann mal drüber und wollen zeigen, hier Zukunftsstandort Deutschland, das Computerspiel. Habt ihr den Eindruck, dass das so wertgeschätzt wird, wie ihr es euch wünscht?
Also wenn es um meine Wunschvorstellung geht, dann auf gar keinen Fall, weil dann bin ich ganz klar der Meinung, dass das Computerspiel den gleichen Stellenwert hat wie jedes andere Medium, und genauso wie wir Kunst und Musik und Literaturunterricht haben, sollte es irgendwie einen Unterricht für Filme und für Videospiele geben, damit Kinder wirklich kompetent damit groß werden können. Also wir sind ja jetzt an einem Punkt, an dem das noch nicht mal jetzt in der Standardlehrerausbildung überhaupt thematisiert wird, wie man digitale Spiele in den Unterricht einbinden kann. Das heißt, da ist noch ein langer Weg zu gehen. Aber im Vergleich zu dem 1985, dass man Generalverbot für alle unter 18 verhängt und sagt, nein, diese Bildschirmspiele sind irgendwie gefährdend für unsere Jugend, und alles, was irgendwie pixelig ist und wo man schießen kann, wird einfach erstmal indiziert. Davon sind wir ja weit weg. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg zu dem, was meine Wunschvorstellung ist. Und das zeigen ja auch zum Beispiel Dinge wie das neue Urteil, dass die Sozialadäquanzklausel mittlerweile auf Computerspiele angewendet werden kann. Das heißt, die Sozialadäquanzklausel sagt ja, dass zum Beispiel Hakenkreuze im geschichtsdidaktischen, künstlerischen Kontext gezeigt werden dürfen. In Computerspielen war das bisher nicht der Fall, aber dadurch, dass wir jetzt die Sozialadäquanzklausel auf Computerspiele anwenden können, haben wir einmal einen Präzedenzfall, der sagt, ja, das hier ist wertvolle Kunst. Und dass es eben kein Schund für Jugendliche mehr ist, die irgendwie sich die Zeit mit sinnlosem Krempel vertreiben, sondern das zumindest in Teilen der Gesellschaft als Kunst anerkannt wird, ist ein guter Schritt. Aber
ich nehme es auch so wahr, also dieses Beispiel gerade mit den Hakenkreuzen in Spielen wie Wolfenstein oder jetzt auch Indiana Jones, vielleicht auch rückwirkend, ist natürlich das plakative Beispiel, aber die Aussage, die dahinter hängt, ist tatsächlich, dass Computerspiele jetzt eben auch als Kulturgut gewertet werden können und deswegen quasi solche Symbole, wenn sie halt einen inhaltlichen Bezug haben oder eine Aussage treffen, verwendet werden können. Also die spannende Aussage an diesem Urteil ist tatsächlich, dass Computerspiele jetzt gleichbedeutend gestellt werden mit anderen kulturellen Gütern wie Filmen und Büchern und Bildwerken.
Genau, ja. Aber ja.
Also fand ich jetzt tatsächlich auch interessant, weil ich eben auch groß geworden bin, gerade so mit so Spielen wie Indiana Jones und Letzte Kreuzzug, wo man sich dann auch fragt, wenn man den Film gesehen hat, warum ist das Symbol dann anderes und
vor allen Dingen so schlecht retuschiert. Ich erinnere mich
also an den schwarzen Kreis einfach,
Ja, genau, ein Viereck, ne?
Und dann diese Diskussion mit der Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Schriften und der Frau Mommsen, die dann, also die war in allen Medien oder an allen Computerspielmedien war die dann immer präsent, und das war dann immer so der Antagonist, den dann die Spieleszene dann so ein bisschen beäugt hat, und was werden sie diesen Monat indizieren und darf der Test noch veröffentlicht werden, und dieses Ringen um was ist jetzt noch erlaubt, und natürlich erhöht es dann immer noch die Begeisterung für ein Spiel, wenn es jetzt verboten wurde oder indiziert wurde. Und
oder man hat es gar nicht mitbekommen, ne? Da wurde ja vom Stand weg alles weg.
Manchmal auch indiziert,
gerade Anfang der 90er, so ganz eigenartige Entscheidungen wurden da getroffen. so dass wir auf der Suche nach Spielen für Sonderausstellungen immer mal wieder an den Punkt kommen, wo wir uns sagen, Moment, das ist wirklich initiiert worden damals? Das kann ich jetzt nicht glauben. Da müssen wir selbst recherchieren. Und dann ist es wahrscheinlich so ein Fall aus den frühen 90ern, wo sehr, sehr hart geschwungen wurde.
Ja.
Wir haben es leider nicht mitgekriegt, wie es in der DDR verlaufen wäre, wenn da die Spieleszene so ein bisschen größer geworden wäre. Aber ich glaube, da wäre ein ähnliches Modell dann auch erwachsen, wahrscheinlich noch viel, viel strikter.
Das denke ich auch, ja.
Also wo dann wirklich der ganze Spaßfaktor oder die künstlerische Beschäftigung sehr stark eingeschränkt gewesen wäre, weil da dieses Medium dann doch eher auf Kybernetik programmieren genutzt werden sollte.
Genau, genau diesen Fall gibt es ja zum Beispiel auch am Polyplay, dass es da so einen Space Invaders-Klon gab, der für den Automaten entwickelt wurde und sich da Leute aktiv dagegen gestemmt haben, weil es tatsächlich ein Kriegsszenario darstellt und man das eben nicht auf dem Ost-Videospielautomaten haben wollte. Das heißt, da sieht man schon ganz deutlich in den Anfängen dieser Videospielgeschichte in der DDR, dass es da sofort ideologische Konflikte gab, wo man wirklich...
Aber Hirsche schießen ging.
Ja, Hirsche schießen war...
das haben wir tatsächlich selber... Das war eins von den Spielen, die wir selber programmiert haben an diesem Rechner, den mein Papa mal übers Wochenende mit hatte, wo man dann dieses Hirschjagdspiel programmieren konnte. Wir können aber gerne dazu überleiten, auf diesen Polyplay mal zu sprechen zu kommen, bevor wir gleich runtergehen. Kann einer von euch einen kurzen Abriss geben, was genau dieser Polyplay war und wie der in Existence kam?
Ja, gerne. Der Polyplay ist der einzige in der DDR produzierte Videospielautomat. Der wurde ab 1985 ausgeliefert und im, wie heißt das Kombinat nochmal?
Im, das ist doch diese wunderschöne
Metallplakette.
Ich kann mir so schlecht diese Kombinatsnamen merken, weil das
die
so fremder Duktus für mich ist.
Es fängt immer an mit VEB.
VEB Polytechnik Karl-Marx-Stadt. Genau. Da wurde der gefertigt, aus allem, was die DDR so zu bieten hatte, und war dann eben ein Spielautomat. Und zwar nicht so einer, wie man den jetzt von Pac-Man oder Space Invaders kennt, dass wir ein Spiel auf einem Automaten haben und der schön designt ist. Das war einfach nur Presssparen und oben eine kleine Leuchtschrift, auf der dann Polyplay steht. Da ist ein Fernseher drin und dann kann man eins von 8 Spielen auswählen. Den gab es ab 1985 und der wurde vor allem in Freizeitzentren, Clubs und Gedöns, überall, wo Öffentlichkeit guten Zugang dazu hatte, aufgestellt und für 50 Pfennig konnte man den dann spielen. Genau.
Sollte zeigen, dass auch der Osten kräftig dabei ist in Sachen Mikroelektronik.
Ich wollte gerade fragen, warum man das dann jetzt so in die Masse gedrückt hat. Weil man dann auch zeigen wollte, man hält hier mit und ich glaube, die Technik dahinter war gar nicht so.
Die Technik war relativ simpel, ne? Basiert auf einem Z80-Nachbau und der Fernseher, also jetzt habe ich es ja schon vorweggenommen, schade. Der Monitor, der dort drin steckt, ist ja eigentlich ein Fernseher, ein RFT-Kolomat. Meine Mutter hatte den kurz vor der Wende noch ganz stolz nach Hause geschleppt.
Als Fernseher dann?
Als Fernseher. Und derselbe wurde dann verbaut in diesem Presssparenkasten, ne? Und das sieht man auch ganz wunderbar, wenn man vor dem Gerät steht, ist der Bildschirm nach links verschoben und rechter Hand ist diese Plakette. Und man könnte jetzt denken, diese Plakette ist deswegen da angebracht, um zu signalisieren hier, was bin ich, wo spiele ich dran, aber eigentlich verdeckt diese Plakette noch die Eigenschaften des Fernsehers, der drin steckte. Der hatte nämlich rechter Hand diese Bedienfelder für Kanäle und Farbe und Regler und wurde so mehr oder weniger in diesen Automaten reingebaut. Also
ganz schön gewitzt.
Gewitzt, ja, aber auch irgendwie zeigt doch sehr gut, wie der Osten funktioniert hat. Ne? Da wurde der fertig produzierte Fernseher genommen und wieder rückgebaut, um in den Automaten hineinzupacken.
Also ich habe gelesen, dass der Polyplay wurde ungefähr 2000 Mal gebaut und ich habe gelesen, dass das VEB Polytechnik Karl-Marx-Stadt, wo der gebaut wurde, dass die ordentlich Ärger bekommen haben, weil auf einmal einfach, das war ja eine ganz geheime Sache und diese 12 Leute, die den Polyplay konzipiert und dann gebaut haben, mussten Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben und so weiter, weil davon nichts an die Öffentlichkeit sollte. Und dann sind auf einmal 2000 von diesen Fernsehern abgezwackt worden, die eigentlich ja für Privathaushalte gedacht waren und dann hat es ordentlich Ärger gegeben und
deswegen war meine Mutter auch so stolz, dass sie überhaupt einen bekam, ne?
Da war Notstand, die waren alle verbaut im Polyplays.
Weil mit Shansing kriegt man die revolutionären Massen dann erstmal noch beruhigt und jetzt, wenn dann 2000 fehlen, also hat quasi die Produktion des Polyplay dann so den Untergang der DDR.
So war's.
Weil keine Fernseher produziert werden konnten.
Die schrecklichen Videospiele.
Ja. Nee, da würde ich sagen, gehen wir mal runter und gucken uns den an. Ich bedanke mich erstmal hier oben bei Mascha und Philipp. Und
Sehr gerne.
Wir schalten jetzt um auf das mobile Setup und gehen mal runter.
Okay.
So, wir betreten das Computerspielmuseum, bewegen uns durch den Eintrittsbereich. Es ist wahnsinnig viel los. Wir können einfach mal an der Menge vorbeiziehen. Hin zu unserem eigenen Polyplay.
Wo habt ihr den denn her?
Der ist angeschafft worden in einer Zeit, in der ich noch nicht hier war. Ich habe mal eine Geschichte gehört, dass der von einem der Spender, der, soweit ich weiß, anonym ist, hat den gerettet aus dem SEZ tatsächlich. Also das Sport- und Erholungszentrum hier oben an der Landsberger, das ist ja gar nicht so weit von uns. Und da standen zu DDR-Zeiten mehrere, also ich glaube 10 bis 15 Stück von den Polyplays.
Das ist jetzt tatsächlich einer von den 2000 Geräten?
Einer von den 2000, ja.
Okay, und was kann man denn jetzt hier, also wir können mal vielleicht beschreiben, da ist dieser Fernseher eingelassen.
Genau.
Und dann leuchtet das oben schön bunt, da steht Polyplay drauf. Rechts an dem Fernseher ist die Plakette, die verdeckt, dass das eigentlich ein Fernseher ist.
Genau.
Und dann hat man diese Pressspanverkleidung, da ist dann ein, naja, wie nennt man es? Joystick drin.
Der interessanterweise gar nicht wie ein West-Joystick konzipiert war. Ne? Diese ganze Armatur, soweit ich weiß, kommt aus dem Buchungsmaschinenwerk. Und die Technik, die da benutzt wurde, ist doch sehr industriell, sehr, sehr, robust.
Ja, man hat halt das genommen, was da war. Ne?
Das sieht jetzt auch sehr nach Schrankwand so ein bisschen aus.
Ja, das hören wir leider oft und dadurch, dass der Bau dafür kam ja aus dem Möbelkombinat, das heißt, das wäre ein Schrank geworden, wenn es kein Polyplay geworden wäre.
Also der Automaten hat die DDR gleich in zweierlei Hinsicht zu Fall gebracht. Einmal, dass die Fernseher fehlten als Zuckerbrot und es fehlte auch noch das nötige Mobiliar für die Haushalte.
Um den Fernseher aufzustellen.
Genau. Und vom Polyplay gab es insgesamt 3 unterschiedliche Varianten. Unseren erkennt man als die zweite Variante, weil er eben schon diesen Joystick hat, mit dem man dann auch die unterschiedlichen Spiele, die hier zur Verfügung stehen, auswählt. Beim ersten war es nämlich noch so, dass man keinen Joystick hat, mit dem man durch die Auswahl 8 unterschiedlicher Spiele fährt, sondern man hatte 8 Knöpfe. Und für Spiele 1 hat man Knopf 1 gedrückt und so weiter und so fort. Bei uns ist das schon eine kleine Nummer moderner.
Ist schon die 2.0.
So wie er hier steht, so habe ich ihn auch in Erinnerung aus aus meiner Kindheit.
Die 8 Spiele sind aber gleich geblieben oder gab es da nochmal Veränderungen?
Na, das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, weil es gab ja Pläne, den weiterzuentwickeln und andere Spiele darauf zu bringen. Unter anderem eben sowas wie ein Space Invader-Klon, der dann, weil sie kein Kriegsspiel wollten, zu so einem Setting mit Wolken, aus denen es heraushagelt geworden ist. Und das ist nicht alles dann nicht mehr so richtig realisiert worden. Dann kam eben auch die Wende und das wurde überhaupt alles nicht weiter bearbeitet. Aber man hat zum Teil eben in den Automaten beschriebene EEPROMs gefunden, auf denen diese Spiele drauf waren. Und man findet Spuren dieser Spiele, ohne dass es sie jemals richtig gab. Und das finde ich wahnsinnig spannend.
Ja. Die Spiele, die wir jetzt hier haben, sind Hirschjagd, Hase und Wolf, Abfahrtslauf, Schmetterlinge, Schießbude, Autorennen, ein Merkspiel und Wasserrohrprobe. Ja.
Und zumindest die Hälfte davon ganz klare Adaptionen von Videospielen, wie man sie aus dem Westen kannte. Ne? Also Hase und Wolf ist klassischer Pac-Man-Klon. Interessanterweise nicht das einzige Mal, dass aus dem Ostblock halt eine Pac-Man Adaption stammte, diese kleine Handheld aus der Sowjetunion, war ja auch quasi ein Game & Watch Nintendo-Nachbau, auf dem auch Hase und Wolf stattfand, anstatt Mickey Mouse.
Genau, ja. Alles in dieser Nu-Pagadi genau, Kinderserie, genau, nicht wahr?
Und Hirschjagd, wenn man sich das genauer anguckt, das sieht aus wie Robotron. Jetzt nicht Robotron, Polyplay Robotron, sondern das gleichnamige Spiel aus der West Arcade. Und was gibt's noch? Autorennen, das ist ganz klar Atari Sprint und Super Sprint. Also man erkennt
Also die Ostprogrammierer haben sich schon im Westen umgeguckt, was so populär ist.
Ja.
Oder was überhaupt gab.
Genau, so war ja auch die Situation. Man hat die West-Automaten gesehen für ein paar Minuten, ein paar Stunden und hat dann zu Hause das nachempfunden aus dem Gedächtnis.
Wer von euch ist denn jetzt hier der Crack da dran? Ah, Entschuldigung, Marcel, du wolltest noch was sagen davor.
Ich wollte nur anmerken, dass es dadurch, dass die Stasi immer so ein Auge darauf hatte, was hier gerade entwickelt wird, gibt es auch Stasi-Unterlagen, die eben belegen, dass die Entwickler des Polyplay sich aktiv ein ZX Spectrum und ein Atari VCS angeschafft haben, um Recherche über Westspiele zu betreiben. Das heißt, es ist kein Wunder, dass die dem Ganzen jetzt so ein bisschen ähnlich sehen.
Okay, und die standen dann halt eben in diesen Jugendclubs rum, ich glaube in Restaurants auch, oder also überall an so öffentlichen Punkten, wo man halt dann
genau,
so ein bisschen Hingucker-Effekt auch hatte.
Ja.
Genau, wo viele Werktätige zugange waren, ne? So, wie hieß das, FDGB-Heime?
Ja, stimmt.
Ja, ja. Wo man halt von seinem Betrieb aus Urlaub machen konnte, an festen Stationen in der DDR halt. Da standen die rum, ne?
Da habe ich tatsächlich vor einer Weile eine schöne Anekdote von jemandem in einem persönlichen Blog gelesen, der in so einem Heim im Urlaub war. Und es war eins dieser ganz pompösen Heime, in denen es sogar eine Rezeption gab. Und die haben Polyplay dahin bekommen. Und innerhalb von 3 Tagen hatte diese Rezeption irgendwie kein Kleingeld mehr, weil die Kinder alle diese ihr Taschengeld umgewechselt haben in diese 50-Pfennig-Münzen, die da reingeworfen werden müssen. Genau.
Wenn man nicht wusste, wie man das austricksen konnte. Ne?
Du hast gesagt, da gibt es einen Trick. Also bei diesem Münzeinwurf hier unten.
Da gibt es einen Trick, wie man das überbrücken konnte, indem man einfach ein Pfennigstippen hineinschnipste.
Das heißt, also muss es ein bisschen Schmackes da so durchflicken, damit der Einwurf nicht erkennt.
Genau, da sind ja zwei Münzprüfer drin, also eine Münzdurchmessung und eine Münzdickenprüfung. Und beides konnte man überlisten, indem man da halt mit Kraft etwas hineindrückte.
Ja.
Aber hier geht's ohne.
Hier geht's ohne. Wie alle unsere Arcades natürlich, kann man hier spielen, ohne Geld reinzustecken.
Das heißt, einer von euch darf jetzt mal hier vielleicht auch ein bisschen Sound erzeugen.
Ich spiele wahnsinnig gerne Abfahrtslauf. Das ist ja so ein Geschicklichkeitsding. Ich bin ein kleiner Skifahrer. Und, achso, ups. Nein, kein Probelauf. Ich fange gleich richtig an. Und muss jetzt einfach nur hier durch diese Ziele durch. Der Sound tut sein Übriges, treibt mich ordentlich an.
Wir haben darüber im Vorfeld gar nicht gesprochen, was Marsha jetzt als liebstes Spiel hier am Automaten hat. Aber witzigerweise war auch Abfahrtslauf das Spiel, was mich damals doch am meisten beeindruckt hat auf dem Automaten. Vielleicht auch wegen der Geschwindigkeit.
Ja, man muss halt wahnsinnig schnell reagieren können. Und ach, man ist auch sehr schnell frustriert. Das ist ein bisschen wie bei Pac-Man, dass man immer denkt, ach, jetzt habe ich es versaubeutelt, aber ich habe es geschafft. Ich habe 673 Punkte geholt.
Bei Abfahrtslauf finde ich es besonders
danke
spannend.
Danke für die Ablenkung.
Das Spannende für mich bei Abfahrtslauf ist auch, dass der Skifahrer, der hinterlässt ja so eine Spur im Schnee. Ne? Der Schnee ist zwar schwarz und die Spur ist weiß, aber dass man etwas auf dem Bildschirm hinterlässt mit seiner eigenen Steuerung, das ist, glaube ich, das, was mich damals auch so sehr fasziniert hat.
Das heißt, sobald du die Markierung verlässt oder nicht durch die Tore gefahren bist, dann ist es vorbei.
Ja, genau. Ich muss immer brav durch die Tore fahren. Und die Breite, von Level zu Level verändert sich die Breite dieser Tore. Jetzt habe ich 2 mehr verloren, jetzt habe ich hier fast 5 Meter breite Tore und schaffe es trotzdem noch nebenher zu fahren.
Ah, okay, da passt sich dann auch ein bisschen der Spielweise an.
Jetzt ist es 6 Meter breit. Ganz am Anfang war es viel, ist gerade sehr generös, weil ich sehr schlecht bin.
Aber doch gleich relativ schnell, ne? Also die Musik zieht dann relativ schnell an.
Ja.
Das sieht doch ein bisschen aus wie ein Lego-Männchen. Vielleicht fand ich es deswegen auch toll, weil ich kein Lego hatte und dann Lego spielen konnte.
Noch kurz vorm Ziel. Also ich finde es schön, dass man der Figur nicht ansieht, ob sie männlich oder weiblich ist. Und
Dann darf der Philipp vielleicht auch noch sein Lieblingsspiel nochmal kurz spielen. Das war tatsächlich, also ich hatte es mir tatsächlich ein bisschen, also noch rudimentärer vorgestellt.
Ja.
Also es sah schon okay aus.
Positiv beeindruckt ich bin eigentlich jetzt
positiv, ich bin eigentlich positiv überrascht, ja, tatsächlich. Ja.
Schön.
Ich glaube, am liebsten mag ich die Schießbude. Die ist ja auch eine Adaption eines West-Arcade-Klassikers namens Carnival. Und das Witzige ist, wenn man bei Schießbude, man kennt es ja vom Rummel, oder ich kannte das als Kind vom Rummel mit den Luftgewehren, dass man halt auf Ziele schießt.
Das gibt's immer noch, oder?
Das gibt's immer noch, bestimmt. Und dieses Mäck, 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 Mäck sind halt die Enten, die dann irgendwann lebendig werden und auf einen zukommen. Klingt martialisch, ist es aber gar nicht. Ist alles in einem wunderbaren Comic-Stil gehalten. Ja.
Und wenn du die Ente nicht triffst, dann greift sie dich an?
Wenn man die Ente nicht trifft, dann klaut sie mir Munition. Ne? Ich glaube, 5 Stück. Und wenn meine Munition aus ist, insgesamt, dann ist vorbei. Ja. Und im Prinzip kann man es unendlich spielen, wenn man richtig gut ist. Am Ende gibt es nur noch Enten. Habe ich selber nie gesehen.
Ja. Und jetzt mal für die Zuhörer, die das alles nicht sehen. Neben den Enten gibt es auch noch blaue Luftballons und rote Gänseblümchen, die man abschießen kann.
Genau.
Ja.
Ist auch schon so ein bisschen mit Dramaturgie. Weißt du, wenn du die Blumen triffst, was passiert dann? Ist auch Punkte, oder?
Genau. Da ist die Ente, die Munition frisst, ganz deutlich zu sehen. Und
da kommt schon die nächste. Aber die hast du gebrochen.
Warum Enten Munition fressen, das... Naja.
Ich glaube, bei den ganz frühen Arcade-Spielen darf man nicht so sehr nach der Logik fragen. So, jetzt noch die Hirsche. Keine Munition mehr, die Ente hat alle aufgefressen.
Und jetzt aber Hirschjagd. Der davonlaufende Hirsch soll verfolgt und erlegt werden. Dafür stehen 10 Schuss zur Verfügung. Ein Schuss, der den Hirsch trifft, wird nicht abgezogen. Etwa alle 15 Sekunden, hier ist übrigens ein Rechtschreibfehler
drin. Etwa alle 15 Sekunden.
Muss ein Schuss abgegeben werden, sonst geht dieser Schuss verloren. Weidmanns Heil. So, wer will denn? Willst du nicht?
So, 2 Schüsse sind schon weg, 3.
Ich bin wahnsinnig schlecht darin. Das liegt daran, dass ich auch sonst nicht jage. Oh,
das
ich habe echt ein schlechtes Gewissen.
Der geht auch so ein bisschen in die Knie, der Hirsch, und fällt dann...
Ja.
Aber war das nicht so, dass Honecker ambitionierter Freizeitjäger war?
Ich glaube auch, ja. Wie alle aus dem Politbüro war er halt bei Wandlitz in den Wäldern unterwegs und hat Hirsche geschossen. Ja, darüber wird sich ja generell lustig gemacht in Verbindung mit dem Polyplay, dass man hier ein Spiel hat, was eigentlich sehr martialisch ist mit dem Hirscheschießen, aber da das Politbüro das ja vorgelebt hat und damit eine soziale Akzeptanz hatte, dass man in den Wald geht und auf Tiere schießt, hat sich's im Automaten wiedergefunden.
Aber die Bäumchen sind ganz hübsch, finde ich. Die sind halt nur halb so groß wie ein Hirsch, aber...
Als wir das programmiert haben in Basic, war es dann so, wenn der Hirsch sich hinterm Baum versteckt hat, oder wenn sich der Jäger hinterm Baum versteckt hat und der Hirsch die Bäume gefressen hat, hat er den Jäger mitgefressen. Also es war dann so eine ein bisschen schlechte Kollisionsabfrage, die wir da reinprogrammiert hatten.
Das sieht schon, ich fühle mich wahnsinnig
schon
schlecht,
traurig,
dass ich...
Ja. Aber den kann man hier tatsächlich auch, wie alle anderen Automaten, ihr habt es schon gesagt, bei euch spielen.
Genau, und das klassische Spielhallenprinzip basiert ja darauf, dass man jetzt keinen Eintritt bezahlt, sondern eben sein Taschengeld in die Automaten reinschmeißt. Bei uns ist das genau andersrum. Man bezahlt einmal Eintritt und unsere Automaten sind manipuliert. Das heißt, man kann einen kleinen Knopf drücken, dann denkt der Automat, dass man Geld reingeworfen hat. Und
oder sie sind generell auf Freispiel eingestellt, wenn die Platinen
das zulassen. Oder sie sind, genau, das stimmt.
Kriegt ihr Feedback zum Polyplay?
Ja, also ich bin immer total erstaunt, wie ambitioniert und lange sich hier vor allem auch internationales Publikum, wir haben ja aus quasi aller Herren Länder Besucherinnen und Besucher bei uns und auch Leute, die jetzt keinen Bezug zu Deutschland oder deutscher Teilung haben, feiern dieses Ding sehr. Ja.
Und ist auch echt ein Unikat mittlerweile, ne? Also das heißt Unikat, aber so viele gibt es halt auch nicht mehr davon.
Das ist richtig. Wir haben noch einen zweiten im Keller, der auf eine Restaurierung wartet momentan. Und so viele gibt es nicht mehr, ja. Das Schöne an dem Polyplay, Mascha sagt ja schon, dass die Spiele auch heute noch faszinieren, ist ja, dass das eigentlich der Grundgedanke des Arcade-Konzipierens, dass man mit dem, was man zur Verfügung hat, umgeht und daraus etwas Schönes gesamt herstellt. Das spiegelt der Polyplayer wieder. Ne? Die DDR mit ihrer Ressourcenknappheit ja nochmal ein Stück mehr. Aber auch im Westen hat man halt die Chips, die gerade allgemein zur Verfügung standen, benutzt, um halt damit zu arbeiten. Wurde das Rad nicht generell neu erfunden. Und der Polyplay macht das sehr gut.
Ja, und ja, für uns eben auch vor allem hier im Bereich, wo in der Dauerausstellung situiert ist, überhaupt weltweit, wo werden Videospiele entwickelt und so weiter. Da vorne haben wir gleich den Bereich Jugendschutz und es ist immer wieder wahnsinnig spannend, dass in dem gleichen Jahr, in dem die Bundesrepublik sagt, nee, das verbieten wir generell, in der DDR quasi der erste Polyplay einfach hingestellt wird und man das aktiv forciert, während die Bundesrepublik einfach sagt, nee, Generalverbot. Und es ist auch einfach für mich irgendwie immer wieder spannend zu sehen, wie unterschiedlich man eben an Spiele herangehen kann und was wir dafür vielleicht auch für einen eigenen Blickwinkel auf Videospiele lernen können. Und ja.
Wollt ihr noch zum Schluss was zum Museum sagen? Also wenn man jetzt sagen will, ich möchte den Polyplay mal in echt sehen, wann kann man das machen und wo kann man das machen?
Das kann man bei uns machen, im Computerspielemuseum auf der Karl-Marx-Allee, direkt am U-Bahnhof Weberwiese. Wir haben jeden Tag 10 bis 20 Uhr geöffnet und bei uns kann man einfach vorbeikommen und neben dem Polyplay zahlreiche andere interaktive Exponate spielen. Wir haben Videospielautomaten, wir sind sehr bemüht, Heimcomputer und Konsolen aus allen Epochen des Mediums darzustellen und dank unserer ambitionierten Techniker, die alles brav und artig reparieren, wenn es kaputt geht, was eben passiert. Wir haben jährlich über 100.000 Besucherinnen und Besucher, da bleibt das nicht aus, aber ja, kommt vorbei und spielt bei uns.
Polyplay. Mach das. Vielen, vielen Dank, Mascha und Philipp. Vielen
Dank. Sehr gerne. Danke für die Einladung in den Podcast.
Sehr gerne. Und viel Spaß beim Polyplay-Spielen, auch von mir nochmal. Tschüss.
Tschüss.
Wer noch mehr über den Polyplay erfahren möchte, dem empfehle ich den Katalog zur Ausstellung Gameskultur in Deutschland – 20 Meilensteine des Computerspielemuseums. Darin gibt es einen Artikel von Jens Zirpins, der im Besonderen auf die Rolle der Stasi bei der Entwicklung des Polyplay eingeht. Wir sind aber nun am Ende angekommen dieser Folge von Staatsbürgerkunde. Danke, dass ihr zugehört habt. Kommentiert und teilt diese Folge, wo immer ihr mögt. Und wie eingangs erwähnt, freue ich mich auch über eure finanzielle Unterstützung für die zukünftigen Folgen von Staatsbürgerkunde. Danke auch noch einmal an der Stelle ans DDR-Museum Berlin. Schaut wie gesagt mal in deren Online-Objektdatenbank und im Blog vorbei. Ist fast wie ein kleiner Museumsbesuch von zu Hause aus. Aber nur fast. Ich bedanke mich außerdem bei meinen Gästen Mascha Tobe und Philipp Frey vom Computerspielemuseum und René Meyer für ihre Geschichten und ihre Zeit. Ebenso bedanke ich mich bei Shivago für das Cover und Wolfgang Wörle für das Titelstück Ambient One. Schon bald geht's weiter mit Staatsbürgerkunde hier. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss, euer Martin.